Die Botschaft von William Marion Branham, ein Paradoxon, wurde am 18.04.1964 in Tampa, Florida, USA gepredigt. Der Übersetzer ist Martin Röder. Der Herr segne euch. Ich sehe es wahrlich als ein großes Vorrecht an, heute Morgen hier zu sein. Das war, es ist ein unerwarteter Segen, denn ich hatte nicht erwartet, dass ich dieses Vorrecht bekommen würde, hier sprechen zu dürfen, besonders für euch, die wir für eine ausgewählte Gruppe halten, die Geistlichen und meine Brüder hier, die bei diesem Treffen zusammenarbeiten und es ermöglichen. Ich habe auf diese Gelegenheit gewartet. So habe ich endlich die Gelegenheit, Dinge zu erklären, die ich auf dem Podium nicht erklären kann, weil wir dort eine gemischte Zuhörerschaft haben. Heute Morgen habe ich einen Anwalt getroffen, einen der Brüder der christlichen Geschäftsleute. Gestern Nacht habe ich doch über Zachäus gesprochen. Und ihr erinnert euch, als er dort war, Jesus war, nun, laut der kleinen Erzählung konnte er kaum glauben, dass Jesus ein Prophet gewesen sein soll. Aber als Jesus unter dem Baum stehen blieb und aufblickte, da sprach er ihn bei seinem Namen an und er stieg herunter. Ich habe nie erzählt, was danach mit Zachäus geschah. Soll ich euch sagen, was aus dem Jungen wurde? Er wurde Mitglied bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Er war dort ein Gründungsmitglied, ganz klar, weil Jesus nichts anderem als dem vollen Evangelium zugestimmt hätte, oder? Und weil er ein Geschäftsmann war, war es Teil seiner. Das sage ich nur, damit ihr euch daran erinnert. Und deshalb, neulich, beim letzten Treffen, sprach ich über, wie eine Gerichtsverhandlung abläuft. Und Jesus wurde, vielmehr Gott wurde hineingeführt, weil er ein Versprechen in seinem Wort gebrochen haben soll. Viele von euch haben davon gehört. Und deshalb dachte ich daran, den nächsten Sonntagnachmittag diesem Thema zu widmen. Und dieser Anwalt hier ist vielleicht in der Lage, mich daran zu korrigieren, wie ich die Verfahrensabläufe darlege. Es ist also wirklich ein Vorrecht, heute hier zu sitzen. Ich habe mich umgesehen und einige Freunde, wie ein kleiner Junge hier, ein junger Freund, hat mich angerufen. Er ist gelähmt. Und er sagte, Bruder Branham, wenn du mir nur sagst, dass ich diesen Saal gehend verlassen werde, das ist alles, was ich mir von dir wünsche. Seht? Und ich dachte, wie charmant, seht? Aber seht, die Dinge verhalten sich ein wenig anders, als ihr denkt, seht? Seht ihr? Nun, ich denke, da kommen viele der Brüder vom Weg ab. Seht ihr? Gott mag ihnen erlauben, etwas zu verrichten, wenn sie ein bisschen Glauben haben. Und schon meinen sie, dass sich alles erfüllt, worauf sie sich einlassen, wenn sie es nur aussprechen. Aber seht ihr, wie kann ich, so spricht der Herr, sagen, es sei denn, er sagt mir es zuerst. Zuerst muss ich es bekommen. Wenn das nicht geschieht, dann muss ich sagen, so spricht William Branham. Aber das würde nichts nützen. Deshalb versteht er jetzt. Er muss es mir zuerst sagen. Ein Mann fuhr mit den Babys in einem Krankenwagen vor. Und ich war sehr beschäftigt. Er sagte, nun, ich, wenn du mir einfach sagen würdest, komm doch her und sag, dass es meinem Baby gut gehen wird. Das ist alles, was ich wissen will. Nun, das, wie bezaubernd. Aber wie kann ich so etwas sagen, es sei denn, dass ich es weiß? Seht ihr, wenn ich, einige Menschen haben nur den Eindruck, dass der Herr ihnen gesagt hat, dass sie das und das tun sollen. Nun, das seid oft nur ihr selbst, seht ihr? Aber man muss es tatsächlich sehen und wissen. Wie könnte ich, könnte Bruder Fox hier etwas sagen, es sei denn, er wäre ehrlich, wenn er behaupten würde, Bruder Branham sagte so und so, aber ich habe es nicht gesagt, dann würde er mich fälschlicherweise etwas bezichtigen, was ich nie gesagt habe. Doch wenn ich es tatsächlich sagte, dann müsste ich dazu stehen. Deshalb kommt es darauf an, ob es der Herr ist, der etwas sagt. Vor einiger Zeit habe ich hier einen netten Baptisten getroffen. Eigentlich ist er kein Baptist. Ich glaube, er ist eher ein Pfingstbaptist, so wie ich. Und außerdem ist er auch ein guter altmodischer Südstaatler. Heute Morgen habe ich gesehen, wie er seine Georgia Ice Cream gegessen hat. Die grob gemahlenen Vollkorn-Maisgrütze und so. Er ist ein dieser hartnäckiger Typen, wisst ihr? Und er rauchte Zigaretten und war ein sehr guter Baptist. Und trotzdem. Und er hat über eine Menge Sachen geredet. Und er hörte nicht auf zu reden. Nun, hier draußen in der Versammlung sind es diese Leute, die Menschen, sie tun das, sie selbst, seht ihr? Und dabei geht es um Christus, die zu seinem Leib kommen, seht ihr? Nun lasst mich hier kurz unterbrechen und lasst mich das kurz mit euch klären. Seht, Christus kommt zu seinem Leib. Das bedeutet nicht, dass er nur zu mir kommt. Ich bin nicht der Leib. Ich bin nur ein Teil dieses Leibes. Seht ihr? Ihr seid auch ein Teil des Leibes. Durch einen Geist, 1. Korinther 15, 1. Korinther 12, durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft. Wir sind Glieder dieses Leibes. Jeder von uns, ob ihr nun Methodist, Baptist, Lutheraner, Einheit, Zweiheit, Fünfheit, was auch immer ihr seid, seht ihr? Durch diesen einen Geist sind wir alle ein Leib. Ob Gott einen Einheitsmenschen mit seinen eigentümlichen Vorstellungen annimmt, den Gemeindegottesmenschen mit seiner eigentümlichen Vorstellung annimmt, den Methodisten mit seiner eigentümlichen Idee, den Assemblies of God Menschen mit seiner eigentümlichen Idee, das liegt an ihm. Ich habe 9 Brüder und jeder von uns unterscheidet sich von den anderen, aber wir haben alle dieselben Eltern. Seht ihr? Wir sind Branhams, jeder von uns. Nun, meine Brüder, ich bin ein Jäger, ich jage und fische gerne. Der Rest von ihnen interessiert sich nicht dafür. Sie spielen gerne Golf und sowas. Ich aber nicht. Seht ihr, das ist meine Eigentümlichkeit. Aber trotzdem ist ihr Vater auch mein Vater, seht ihr? Aber wir sind uns alle darin einig, wenn es um Papa geht, dass er unser aller Papa ist. Und das Gleiche gilt auch für uns. Seht ihr, die Gemeinde ist einfach erwachsen geworden, so wie ich. Ich wollte heute Abend eigentlich über die Enthüllung des einen wahren Gottes sprechen, aber ich denke, das hätte zu lange gedauert. Ich habe bemerkt, dass die Leute nach 9 etwas unruhig werden. So denke ich, dass ich damit lieber auf eine andere Gelegenheit im Tabernakel zu Hause warte. Für heute Abend habe ich etwas anderes im Kopf, nämlich eine Heilsbotschaft. Das wollen wir versuchen. Das ist unser, was wir hier heute versuchen wollen. Nun, ihr Predigerbrüder, wir haben die göttliche Heilung außer Acht gelassen, so wie der alte Dr. Bosworth hier unten, der kürzlich nach Hause ging, in der Herrlichkeit. Er pflegte zu sagen, die göttliche Heilung ist ein Köder, den man an den Haken steckt. Dem Fisch zeigt man nie den Haken, sondern nur den Köder. Er, der schnappt den Köder und kriegt den Haken. Also so ist es auch nun mal. Wir, göttliche Heilung, zieht einfach die Aufmerksamkeit auf sich. Seht ihr? Aber eigentlich ist das Heil, worauf wir aus sind. Wir sind hinter der Kraft des Leibes Christi her. Seht ihr? Und jede einzelne eurer Organisationen, einige, ich halte nicht viel von Organisationen, wenn man sich auf »Ich gehöre dazu« versteift. Ich wurde als Baptist ordiniert. Nun dann, als ich zum ersten Mal was über Pfingstler hörte, dachte ich, hoppla, was ist das denn? Ich dachte, denen will ich mich anschließen. Und so kam ich hierher und musste feststellen, dass sie genauso zersplittert sind wie die Baptisten und einfach alles Mögliche. Und sie waren ganz... Deshalb entschied ich mich, keinen von ihnen anzuschließen, sondern dass ich mich zwischen sie alle stelle und meine Arme um sie lege und werde sagen, wir sind Brüder, seht ihr? Es ist das System, das uns davon abhält, so zu sein. Deshalb bin ich gegen das System. Versteht ihr? Und das ist der Grund, warum ich mit einer Gruppe zusammenarbeite. Und das sind die Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Seht ihr? Wir wollen unser Zelt so weit gedehnt aufschlagen, dass es alles und jeden umfasst. Seht ihr? Alle. Wir sind alle Brüder. Seht ihr? In Christus sind wir alle Brüder. Nun, meine größten Unterstützer sind die Assemblies of God und die United Pentecostal Church, die Four Square Church und die Church of God. Und all diese Brüder, sie haben sich als echte Männer erwiesen. Nun, was heißt das? Christus kommt zu seinem Leib. Christus ist das Wort. Wir alle wissen, dass die Salbung Christus ist, der auf das Wort kommt, der das Wort belebt. Stimmt das? Das ist die Salbung. Christus ist die Salbung, der Geist, der auf das Wort kommt, der das Wort beflügelt, um es zu leben, zu erwecken. Nun, das Wort ist in deinem Herzen. Du glaubst an göttliche Heilung und das alles, seht ihr? Und Christus, die Salbung, kommt zu seinem Leib. Seht ihr die Verbindung? genau wie ein Mann und Frau, um eins zu werden. Nun, die Gemeinde muss sich so lange mit ihrem Dienst beschäftigen, bis die Gemeinde und Christus eins werden. Er kann euch für jeden Segen salben, der in der Bibel ist. Alles darin gehört euch. Alles, was für diese Zeit verheißen ist, gehört euch. Falls wir etwas auslassen, seht, sobald es von der Salbung getroffen wird, wird es wieder lebendig. Es ist einfach. Hier, so wie, ich benutze das als eine Veranschaulichung. Da gibt es eine Lehre, genannt die Pyramidentheorie. Aber lasst niemals in euren Kopf gelangen, dass ich an der Pyramidentheorie glaube. Ich glaube an die Bibel, seht ihr? Und obwohl ich glaube, dass die Pyramide ihren Teil dazu beigetragen hat. Ich glaube, Gott hat drei Bibeln geschrieben. Eine schrieb er am Himmel. Und das ist der Tierkreis. Jeder weiß das. Hiob sprach davon. Wovon? Schaut euch den Tierkreis an. Er beginnt mit der Jungfrau und endet mit dem Leo, mit dem Löwen. So kam er, zuerst mit einer Jungfrau. Sein letztes, nächstes Kommen wird sein, wenn er als Leo, der Löwe, kommt. Seht, als Löwe aus dem Stamm Juda. Und alles. Dann die gekreuzten Fische, in dem wir uns jeden befinden. Das Krebszeitalter und jedes. Alles spricht davon. Aber vergesst es, seht ihr, das ist nicht eure Bibel. Dann die Pyramiden, wie genau sie konzipiert sind, und der Kopfstein wurde verworfen. Trotzdem ist das nicht eure Bibel. Dann schrieb Gott sie in Worten. Jesus kommt dreimal. Einmal kommt er, um seine Frau zu erlösen. Das nächste Mal kommt er, um sie zu holen. Das nächste Mal kommt er mit ihr. Drei kommen, seht ihr? Alles wie Vater, Sohn und Heiliger Geist, seht ihr? Jedes alles in allem drei. Die Mathematik der Bibel ist perfekt. Wenn ihr euch an die Berechnungen haltet, könnt ihr eure Geschichte richtig halten, seht ihr? Aber wenn ihr von der mathematischen Berechnung abweicht, habt ihr auf eurem Bild plötzlich eine Kuh, die auf der Spitze eines Baumes Gras frisst. Dann wird es nicht richtig aussehen, seht ihr? Haltet euch an die Berechnungen der Bibel, dann werdet ihr sehen, dass ihr es auch richtig auslegt. Nun, ich erzähle von diesem jungen, gut aussehenden Kerl, der hier sitzt. Er kam immer wieder. Jedes Mal trug er seinen Namen wieder für ein vertrauliches Gespräch ein. Nun, nachdem er das getan hatte, dauerte es lange, bis er wieder dran war. Und dann kam er dran. Nun, ein vertrauliches Gespräch läuft nicht ab wie hier. Seht, man sitzt nicht in einer Versammlung wie hier. Man muss warten, bis der Herr spricht und einem zeigt, was man tun muss. Nun, jedes Mal lief seine Zeit ab. Aber er ließ sich nicht entmutigen. Er hat sich einfach ein weiteres Mal eingetragen. So kam es schließlich, dass ein paar hundert vor ihm waren, bis er wieder dran war. Aber eines Tages, da nahm er Platz. Und er hatte sich sehr versucht, alle psychologischen Tricks angewendet, um von den Zigaretten loszukommen. Aber er schaffte es nicht. Aber eines Tages geschah es. So spricht der Herr. Und das war es. Das war die letzte. Und so sitzt ihr heute Morgen hier unter uns. Wir sind so dankbar dafür. Nun, lasst mich euch eine kleine Erklärung abgeben, wenn es für euch in Ordnung ist, dass ich mir die Zeit nehme. Ich denke, ich beobachte die Uhr dort. Um 10 Uhr sollen wir draußen sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist mir erst vor wenigen Minuten zu Ohren gekommen. Leider bin ich wie ein Güterzug, sehr weitschweifend. Und ich erinnere mich an das erste Mal, als ich anfing zu predigen. Und ich war ein junger Baptistenprediger. Ich trug die Bibel unter dem Arm und dachte, ich wäre einfach der echte Prediger. Jemand fragte mich, bist du ein Prediger? Ich antwortete entschlossen, sicher. Das bin ich in der Tat. Und das erinnert mich, als ich ein Junge war, auf dem Bauernhof draußen. Mein Vater war ein Reiter und er ritt die Pferde zu und folgte dem Rodeo, um die Pferde zuzureiten und so weiter. Er war wirklich ein guter Reiter. Und ich dachte, weil ich ja ein Sohn war, dass ich natürlich auch ein Reiter bin und so. Während Papa mit den Pferden weit draußen auf der Weide war, da holte ich den alten Ackergaul aus dem Stall. Ihr wisst schon, alt, abgearbeitet, steif und müde. Und wir hatten einen alten Wassertrog aus einem Baumstamm gehauen. Wie viele haben schon mal so etwas gesehen? Nun, aus welchem Teil von Kentucky kommst du? Ah, und wir gingen da runter und wurden von den Honigbienen gestochen. Wisst ihr, beim Wasserholen und so, Wenn ich also sah, dass Papa sich auf seine Runde bis ganz draußen zum Maisfeld machte, dann ging ich rein, holte einen Sattel und eine Handvoll Kletten, ihr wisst schon, schob sie unter den Sattel, zog den Sattelgurt an und stieg auf. Und das arme, alte Pferd. Meine kleinen Brüder, die ringsherum saßen, feuerten mich an. Reite ihn, Billy, reite ihn. Und wisst ihr, das arme Pferd war so müde, dass es nicht die Füße vom Boden heben konnte. Wisst ihr? Klump, klump. Und ich dachte, Mensch, ich bin ein Reiter. Ich hatte zu viele Cowboy-Geschichten gelesen. Das war es. Deshalb dachte ich, dass ich vielleicht, nun, ihr wisst schon, ich würde... Eines Tages entschied ich, dass sie mich im Westen brauchen, um ihre Pferde zuzureiten, wisst ihr? Und ich war so etwa 18 Jahre alt. Sie mussten mich haben. Meine Dienste wurden gebraucht. Und so schlich ich mich davon und ging nach Westen. Und ich versuchte mir ein paar Weinschützer zu kaufen. Und ich war nur ein unscheinbarer kleiner Kerl. Und ich dachte, ich hätte ziemlich... Da war ein Stierkopf drauf und Arizona. Nun, oh Mensch, sehen die toll aus. Und als ich sie anzog, sah ich aus wie eines dieser Zwerghühner. Ihr wisst schon, die mit den Beinfedern. Ich konnte mit diesen Dingern nicht laufen. Deshalb kaufte ich mir nur ein paar Levi's. Ich dachte, ich werde den silbernen Sattel gewinnen. Ich werde rausgehen und mir ein... Ich werde mich dort hinsetzen und darauf warten, bis sie die buckelnden Pferde herausholen. Wenn dann einige von den Jungs abgeworfen wurden, dann werde ich ihnen zeigen, wie man sie reitet. Mein Papa ist ein Reiter. Also kletterte ich auf den Zaun. Sie mussten ein paar Pferde zureiten. Ich schaute zum Pferd hinüber und ich sah die Outlaws da drin. Die, Herrje, man konnte ihnen noch nicht einmal Futter zuwerfen. Sie waren so wild, dass sie es nicht fressen wollten. Dann dachte ich, ich weiß nicht. Das sieht nicht aus wie der alte Ackergaul, den ich geritten bin. Ich sah ihn eine Weile an. Nach einer Weile, sie hatten dort eins, das sie den Outlaw von Kansas nannten. Also brachten sie ihn heraus, ein großes, schweres Pferd, mit einem Stockmaß von mehr als 170 Zentimetern. Das war wirklich ein Pferd. Also haben sie eine... Sie hatten einen tapferen Mann dort, mit all seiner großartigen Kluft an, und allem und alle Mädchen winkten ihm zu. Er war ein ziemlicher Star. Ich sah ihn an, als er aus seinem Auto stieg. Sie sagten, dieser Mann kann das Pferd reiten. Also brachten sie das Pferd in die Startbox und der Mann ging da hoch, ließ ihn satteln und setzte sich auf das Pferd. Dann öffneten sie das Tor. Meine Güte, oh mein Gott! Etwa zwei Twists und einen Sunfish. Und es sah danach aus, als könnte er den Sattel über den Mond werfen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Nun, die Pickups fingen das Pferd und der Krankenwagen den Reiter. Dann kam der Ansager daher, wisst ihr, er sagte, ich gebe jedem Mann hier $500, der es schafft, 60 Sekunden lang auf ihm zu bleiben. Er kam geradewegs die Gasse herunter. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber er hat ausgerechnet mich ausgewählt. Weil ich dort saß, mit all diesen alten, deformierten Cowboys, wisst ihr? Meine Beine waren nicht verbogen oder so, aber ich dachte, ich wäre ein echter Reiter und dass ich mich zu ihnen setzen kann. Ich war mit ihnen zusammen, wisst ihr? Mein Hut lässig nach hinten geschoben. Ich war so ungefähr 17 Jahre alt, schätze ich, und sah mich so um. Er kam und fragte mich, bist du ein Reiter? Und ich antwortete, kleinlaut, nein. Als ich ein junger Baptistenprediger war, da dachte ich immer, Gott hätte mich gerufen, um der Verteidiger des Wortes zu sein. Seht ihr, er war, um den Glauben zu verteidigen. Einmal war ich drüben in St. Louis, Missouri, und ging zu einer Zeltversammlung. Dort traf ich einen Robert Daugherty. Er ist ein Pfingstprediger. Ich habe mich zu ihm aufs Podium gesetzt. Leute, der Mann predigte, bis er blau anlief. Seine Beine einknickten, und er nach Luft schnappte. Man konnte ihn zwei Häuserblocks weiter hören. Und er kam wieder zurück und predigte weiter. Dann fragte mich jemand, bist du ein Prediger? Und ich antwortete kleinlaut, nein. Da ich unter Pfingstlern war, traute ich mich nicht zu sagen, ein Prediger zu sein. Es ging wie damals bei den Pferden. Ich sagte nur, nein, der Herr hat mich gerufen, für seine kranken Kinder zu beten. Deshalb, versteht ihr? So sind wir also. Wir sind glücklich, heute Morgen hier zu sein, was das angeht. Da wir gerade beim Reiten sind, ich liebe die Natur. Dort habe ich Gott gefunden. Ich habe eine Zeit lang Rinder gehütet, oben in Colorado. Also gewöhnlich war ich bei der Viehzählung dabei und so weiter. Wir hatten sie da oben am Troublesome-Fluss. Nun, ich stand dort oft neben dem Tor, als wir die Viehzählung im Frühjahr hatten. Die Hereford-Vereinigung bewirtschaftete das Tal, weil sie dort unten bewässern konnten. Dort sind die Wildwiesen. Und für je 2 Tonnen erzeugtem Heu bekommt eine Landwirtschaft das Recht, eine Kuh in die Wälder zu lassen. Und manche haben hunderte Rinder. Und von einem jeden, also jedes Frühjahr, wenn sie ihr Vieh hinauf in die Wälder dort oben trieben, steht der Aufseher da und zählt diese Rinder und überwacht die Brandzeichen. Sie sind jedes einzelne gebrandmarkt. Die kleine Gruppe, für die ich arbeitete, hatte nicht allzu viele, etwa 150, 200 Stück, mit kleinen Tripod-Brandmarken, während die Grimes und die Bear, Diamond Bear, ungefähr 1500 Stück hatten. Aber da gab es etwas, was mir jedes Mal auffiel, wenn ich dort stand. Nachdem wir das Vieh dort oben hatten und der Aufseher hinter der Absperrung stand, die verhindern soll, dass die Rinder wieder auf Privatbesitz gelangen, ich saß da, legte mein Bein um das Sattelhorn und beobachtete den Aufseher. Und er wiederum stand dort und beobachtete die Rinder, die durch die Engstelle gingen. Jede Kuh, die vorbeikam, musste inspiziert werden. Und mir fiel auf, dass er nicht so sehr auf die Brandzeichen achtete. Aber auf eines achtete er ganz besonders. Und das war das Blutetikett, die Zuchtmarke, seht ihr? Wegen der Züchtung dürfte kein anderes hinein, damit die Zuchtlinie rein gehalten wurde, seht ihr? Kein anderes als ein echtes Hereford-Rind dürfte in den Park, den Nationalpark, nichts als eine Hereford. Es musste also die Zuchtmarke tragen, um zu belegen, dass es untersucht wurde. Und es hatte die Zuchtmarke, um zu belegen, dass es ein Hereford war. Und so glaube ich, dass auch die große Zählung stattfinden wird. Er wird sich nicht damit aufhalten, ob wir Assemblies sind oder ob wir Foursquare sind. Er wird nach der Zuchtmarke schauen, unabhängig von unserem Brandzeichen. Wir achten auf das Blutetikett, die Zuchtmarke. Wenn ich das Blut sehe, ich bin so froh, mit solchen Leuten wie heute Morgen zusammen zu sein. Der Herr segne euch jetzt wirklich reichlich. Wenn ich mich mit euch zusammensetze und mit euch rede, verfliegt die Zeit. Ich möchte ein Wort des Herrn lesen, denn kein Gottesdienst ist vollständig ohne das Lesen des Wortes. Lasst uns nun die Schrift hier mit ein paar Gedanken, die ich aufgeschrieben habe, aufschlagen. Früher konnte ich an die Dinge denken, die ich sagen wollte, ohne auch nur eine Notiz zu schreiben. Aber seitdem ich 25 überschritten habe, zum zweiten Mal, kann ich nicht mehr so daran denken, wie ich es früher konnte. Deshalb muss ich mir irgendwelche Notizen machen, meinen Text aufschreiben, was ich sagen werde, als Gedankenstütze. Außerdem mache ich mir heute noch etwas mehr Gedanken. Damals war ich noch ein Kind. Ich spritzte nur, als würde ich eine Schrotflinte abfeuern. Seht ihr? Aber jetzt muss ich genau ins Schwarze treffen. Die Leute kamen, um mich zu hören, weil ich ein einfacher Predigerknabe war. Aber das ist jetzt das 33. Jahr, dass ich hinter dem Pult stehe. Und jetzt begegne ich großen Männern, so wie heute Morgen. Das muss ins Schwarze treffen. Es muss das Wort sein. Ich erinnere mich an den alten Baptistenprediger, der mich ordiniert hat. Und ich erinnere mich an mein erstes Mal, als ich predigte. Ich weinte und schlug auf das Pult und so. Und einige der älteren Frauen kamen vorbei, klopften mir auf den Rücken und sagten schluchzend, »Oh, Schätzchen, du wirst ein großer Diener Christi werden.« Der alte Dr. Davis sah mir direkt in die Augen. Und ich fragte ihn, »Wie war ich, Dr. Davis?« Er sagte, »Das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gehört habe.« Er hat mich gescholten. Er hat sich wie ein Anwalt benommen. Er sagte zu mir, »Komm in den Vorbereitungsraum, Billy.« Und er sagte, »Billy, all deine Gefühle und alles, was du angeführt hast,« sagte er, »du hast nur versucht, wie ein Prediger zu wirken.« Er sagte, mir ging es genauso, als ich Anwalt wurde. Er sagte, mein erster Fall war ein Scheidungsfall. Und er sagte, ich hatte echt überhaupt keine Argumente. Aber ich sagte zu dieser armen Frau, ich weinte und ich rieb meine Augen und so. Und ich sagte, ach, diese arme Frau, diese kleine Frau, ihr Ehemann, hat ihr das und das und das so angetan. Und sagte, ich hatte so genau gemacht wie du. Und ich dachte, das wäre gut so. Und er sagte, aber das Erste, was geschah, der andere Anwalt schlug auf den Tisch und sagte, Herr Richter, euer Ehren, wie viel mehr von diesem Unsinn wird sich das Gericht noch gefallen lassen? Er hat rein gar nichts gesagt, um seinen Klient zu verteidigen, auch kein Gesetz aufgeführt. Alles, was er tut, ist zu heulen und auf und abzuspringen. Er sagte, und weißt du was? Das hat mich ernüchtert und mich wieder dorthin zurückgebracht, wo ich herkam. Er sagte, nun Billy, du hast alle Emotionen gebracht, geweint und bist auf und abgesprungen, aber du hast nichts aus der Heiligen Schrift, die wirklich die grundlegenden Dinge betreffen, auf den Punkt gebracht, Junge. Das ist richtig. Jetzt schießen wir mit einem Gewehr. Es muss ins Schwarze treffen. Es muss punktgenau treffen. Herr, hilf uns jetzt, wenn wir es lesen. Aus Josua, dem 10. Kapitel. Und ich werde mit dem 12. Vers beginnen. Josua 10, 12 bis zum 14. oder 15. Vers lesen. Damals redete Josua zum Herrn. Und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab. Und sagte vor den Augen Israels, O Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerächt hat. Ist das nicht geschrieben im Buch Josua? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag. Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. Nun, wenn ihr mir eine Minute Zeit gestattet, möchte ich heute Morgen hier einen Beitrag zum Thema eines einzigen Wortes leisten. Ihr mögt sagen, Bruder Branham, das ist nicht gerade viel für ein Publikum von 150 Leute oder so. Das reicht nicht. Oh doch, das reicht. Es ist genug. Es ist das Wort Gottes, seht ihr, egal wie viele, es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Hierzu fällt mir ein kleiner Junge aus Louisville, Kentucky ein. Der kletterte mal zum Stöbern auf dem Dachboden hoch. Und dort fand er eine Briefmarke in einer alten Truhe, die dort in einer kleinen Kammer stand. Und er dachte, wer weiß, die könnte was wert sein. Also zog er los, um einen Sammler aufzusuchen. Und natürlich hatte er Eiscreme im Sinn. Er sagte, was werden Sie mir für diese Briefmarke geben? Der antwortete, nun, ich werde dir dafür $1 geben. Oh mein Gott, das waren etwa 10 Kugeln, wisst ihr? Deshalb dachte er, dass er ein Geschäft gemacht hat. Dieser Mann verkaufte sie etwas später für $500. Und ich weiß es nicht mehr, aber es geht in die Tausende, was die Briefmarke jetzt wert ist. Was das Papier betrifft, so war sie gar nichts wert. Aber es ist das, was darauf geschrieben steht, was den Unterschied ausmacht. Das hier ist jetzt ganz normales Dünndruckpapier, aber es kommt darauf an, was darauf steht. Es ist Gott in Schriftform. Seht ihr? Ja. Manchmal ist es ein, egal wie klein es ist, dort machen wir Menschen unseren Fehler. Wir wollen immer etwas Großes tun. Vielleicht sind wir aber gar nicht dazu bestimmt, etwas Großes zu tun. Vielleicht sind es die kleinen Dinge, die wir unerledigt lassen, was uns schadet. Wie damals in Kanada, da stand ich mit meinem guten Freund Dr. Ern Baxter, der mein Bühnensprecher war, ein sehr netter und wortgewandter Mensch. Und als er, King George, für den ich das Vorrecht hatte zu beten, wisst ihr, als er von Multipler Sklerose geheilt wurde, als er und seine Gemahlin damals in Vancouver auf der Straße vorüberzogen, als sie dort die Straße hinunterfuhren. Sie trug ein schönes blaues Kleid und der König selbst saß dort in der Kutsche und versuchte aufrecht zu sitzen, verletzt und krank wie er war. Seine Geschwüre plagten ihn, aber er wusste, dass er der König war und so verneigte er sich vor dem Volk. Und als er vorbeikam, hörten Ern und ich es uns an. Ern drehte den Kopf zur Seite und fing an zu weinen. Er konnte es nicht fassen. Er sagte, Bruder Branham, mein König zieht vorüber. Ich dachte, wenn das bewirkt, dass ein Kanadier so berührt wird, wie wird es denn erst sein, wenn wir unseren König vorüberziehen sehen? Alle Kinder, die Kirche bzw. die Schulen hatten sich entschlossen, den König zu sehen. Sie gaben ihn kleinen britischen Flaggen, um zu winken. Als sie nach der offiziellen Parade in die Schule zurückkehrten, stellten sie fest, dass ein kleines fehlte. Und die Lehrerin wurde besorgt, also zog sie los, um nach der Kleinen zu suchen. Und sie fand es. Das kleine Mädchen stand hinter einem Pfosten und heulte sich ein kleines Herz aus dem Leib. Und die Lehrerin hob sie auf und sagte, »Was ist denn los, Schätzchen?« fragte sie, »Hast du den König nicht gesehen?« Und sie antwortete, »Doch, ich habe den König gesehen.« Und sie fragte weiter, »Hast du dein kleines Fähnchen geschwenkt?« Sie antwortete, »Ja, ich habe das kleine Fähnchen geschwenkt.« Und sie fragte, »Aber warum weinst du dann?« Und sie antwortete, »Weißt du«, sagte sie, »ich bin zu klein.« Sie sagte, »Ich habe den König gesehen. Und ich habe mein Fähnchen geschwenkt, aber der König hat mich nicht gesehen.« Seht ihr? Ihr kleines Herz war gebrochen. Mit unserem König ist das etwas anderes. Ihr könnt nicht zu klein sein. Ihr könnt nichts tun, denn er sieht jede kleine Bewegung, die ihr macht. Er weiß alles über euch. Nun, das Thema heute Morgen, über das ich für ein paar Minuten sprechen werde, so der Herr will, ist ein Paradoxon. Was ist ein Paradoxon? Laut Webster bedeutet es etwas, das unglaublich, aber wahr ist. Ich denke, wir haben das in milder Form in den letzten Tagen erlebt. Ein Paradoxon, ein unglaublich, aber trotzdem wahr. Das ist Paradox. In Hebräer, dem 11. Kapitel und dem 3. Vers sehen wir, dass die Welt durch das Wort Gottes geschaffen und zusammengefügt wurde. Vor ein paar Wochen war ich in New York City im Morris Auditorium. Ich habe dieses Band von Einstein gehört, der von dieser Galaxie spricht, wie viele, wenn wir hier starten und ich denke 150 Millionen Lichtjahre reisen würden und wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würden, dann bräuchten wir 150 Millionen Jahre, um dorthin zu gelangen und dann wiederum 150 Millionen Jahre, um zurückzukehren. Nun, ihr wisst, wie schnell sich das Licht bewegt. Seht ihr? Und stellt euch vor, 150 Millionen Lichtjahre. Nun, wenn das in Kilometern ausgedrückt und eine Reihe von Neunen schreiben würde, um die Welt herum und herum, dann würde man das in Jahren nicht schaffen. Nur 9, 9, 9 dicht nebeneinander, die ganze Welt, man könnte es in Jahren nicht schaffen. Weil, denkt nur, das Licht reist ja schnell 186 Meilen pro Sekunde. In 300 Millionen Lichtjahren versucht euch das vorzustellen. Und ihr wisst, wie lange wir dann von der Erde verschwunden wären? 50 Jahre. Das ist richtig. Seht ihr, sie sind in die Ewigkeit eingebrochen, um es herauszufinden. Man sagt, dass John Glenn, der Astronaut, der in der Umlaufbahn war, dass es ihn bei der Geschwindigkeit, mit der er sich bewegte, nicht eine Sekunde seines Lebens gekostet hat. Er bewegte sich mit über 2700 Stundenkilometer. Seht ihr? Also seht, wir sind in die Ewigkeit eingebrochen. Wir sind ein erdgebundenes Volk, das nur Zentimeter und so weiter kennt. Wenn man in dieses Unbekannte eindringt, kann man das nicht nachvollziehen. Unser Verstand ist nicht allumfassend. Wir können es nicht. Wir können nicht ergründen, was es bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen, obwohl wir wissen, dass es wahr ist. Und Einstein sagte, es gibt nur eine vernünftige Sache über die Welt zu sagen. Durch den Glauben verstehen wir, dass Gott die Welt zusammengefügt hat. Seht ihr? Und die Welt, die dort oben im Raum schwebt, sie muss von irgendwo herkommen. Die Wissenschaft sagt, sie ist ein Stück von der Sonne. Woher ist dann die Sonne gekommen? Seht ihr? Ihr brecht es immer weiter herunter, bis ihr schließlich an dem Punkt landet, an dem ihr erkennt, dass sie einen Anfang haben muss. Seht ihr? Gott hat die Himmel und die Erde geschaffen, lehrt uns die Bibel. Und wie schwebt sie da in ihrem Raum? Sie bewegt sich nie. Es gibt kein Instrument, das... Bei meinen Versammlungen in Finnland und in der Schweiz trug ich eine der besten Armbanduhren, die mir geschenkt wurde, während ich dort war. Es ist wirklich eine Ich denke, in amerikanischem Geld kostet sie 150 oder 200 Dollar, vielleicht sogar mehr. Und trotzdem geht diese Uhr vor und nach, und das während nur ein paar Tagen. Ich habe sie zu einem Uhrmacher gebracht, und er sagte, nun, es gibt nichts, das immer vollkommen genau geht, seht ihr? Aber die Welt ist perfekt, was ihre Zeit angeht. Sonnenfinsternis und Mondfinsternis können viele, viele Jahre im Voraus auf die Minute genau berechnet werden. Wie sie sich dreht, und nichts hält sie in Gang. Was ist oben und was ist unten? Wir wissen es nicht. Ist der Nordpol oben oder Südpol? Wir sind im Weltraum. Das ist paradox, oder nicht? Man kann es nicht erklären. Alles, was so wie dieses nicht erklärt werden kann, ist einfach ein Paradoxon. Somit müssen wir feststellen, dass es ein Paradoxon ist, wie die Welt sich im Weltraum befindet. Nun gut. Und die Zeit und die Jahreszeiten, warum wiederholen sich die Jahreszeiten jährlich zur selben Zeit? Wie kommt es, dass Sommer und Winter, weil sie schräg, sie ist nach hinten geneigt, wenn sie aufrecht stehen? Nun, es wurde bewiesen, dass sie einmal aufrecht stand, so wie Gott es gesagt hat. Droben, bei den britischen Eisfeldern, konnten sie 150 Meter tief durch das Eis bohren, und dort unten sind Palmen und Farne, was belegt, dass das Gebiet mal tropisch war, und jetzt hängt sie nach hinten. Die Zerstörung während der Sintflut hat bewirkt, dass sie nach hinten hängt, und ich glaube, dieselbe Sache, die die Drehachse damals kippen ließ, ist bereit, sie wieder aufzurichten. Die Menschheit zerstört sich selbst durch ihr Wissen, versteht ihr? Er hat niemals, Gott zerstört nichts. Menschen und ihr, wir können nicht, egal was, wir können zerstören, aber wir können nichts auslöschen. Es gibt nichts. Und selbst Feuer, was der Auslöschung am nächsten kommt, kann nichts vollkommen auslöschen. Wenn ein Feuer brennt, bedeutet das, dass Gase aufgebrochen werden und alles kehrt wieder in seinen Ausgangszustand zurück. Man kann nichts auslöschen. Manche Menschen fühlen sich so schuldig, dass sie ihren Körper verbrennen und die Asche den sieben Winden der Meere übergeben lassen wollen. Aber das ändert gar nichts. Der Körper ist nicht ausgelöscht. Er ist nicht ausgelöscht. Man kann nichts auslöschen. Gott hat ihn erschaffen. Es lässt sich nicht abreißen. Man kann etwas verderben und so oder anders damit anstellen. Aber man kann nichts auslöschen. Gott ist der Einzige, der auslöschen kann. Er ist der Schöpfer. Er ist der Einzige, der ein Recht dazu hat. Wie sie im Raum steht, man könnte so viel dazu sagen, es würde Stunden dauern. Aber wir stellen fest, dass Josua, als er die Sonne stillstehen ließ, das ist ein Paradoxon. Ich kann mich erinnern, wie mein alter Vater, er war nicht gebildet und er konnte kaum seinen Namen schreiben, aber er sagte immer zu mir, weißt du, ich konnte nie glauben, dass sich die Sonne um die Welt dreht. Und ich antwortete, nun, ich weiß nicht, Papa, einmal in der Hauptschule, ich weiß noch, wie ich mich dort mit dem Hauptschullehrer über die Bibel unterhalten hatte, und ich hatte ihm diese Frage über Josua gestellt, und er sagte mir, das Drehen der Erde bewirkt die Gravitation, und die Gravitation hielt die Welt aufrecht. Und ich fragte dann, warum? Weil sie doch die Bibel lehren, warum hat er die Sonne befohlen, still zu sein? Er antwortete sie mal, Gott schmunzelte über seine Unwissenheit und stoppte die Welt. Ich erwiderte, gerade erst haben sie mir gesagt, nun, er glaubte nicht an die Wunder Gottes, versteht ihr? Und er sagte, gerade erst haben sie mir gesagt, wenn die Welt jemals stehen bleibt, dann hört auch die Gravitation auf. Dann würde sie wie ein Komet durch die Luft schießen, sagte ich. Die Bibel sagt, dass die Welt für 24 Stunden stillstand. Seht ihr? Ein Paradoxon. Aber Gott hat es trotzdem getan. Wie? Durch einen Menschen. Nicht durch einen Gott, nicht durch einen gewaltigen Engel, der vom Himmel herabkam, sondern durch einen Menschen, der an den Auftrag glaubt, der ihm gegeben wurde, nämlich das Land einzunehmen. Das Wort Gottes stand dahinter. Ich gebe euch dieses Land und ich gebe euch alles, worauf eure Füße stehen. Es gehört euch. Fußabdrücke bedeuten Besitz. Und die Sonne hatte Einfluss auf das Ziel, das er zu erreichen versuchte. Versteht ihr? Sein Feind wurde vertrieben und es war ihm klar, wenn die Sonne je untergehen würde, würden die Könige sich immer wieder versammeln und würden mit doppelter Kraft zurückschlagen. Und als die Sonne dabei war, unterzugehen, da gab Josua, ein Mensch, diesen Befehl und sagte, Sonne, bleib stehen. Ich habe keine Ahnung, wie Gott das gemacht hat, aber die Sonne blieb stehen und der Mond über Ajalon, weil ein Mann ein menschliches Wesen, weil ein menschliches Wesen seine Pflicht ausübte. In Ausübung seiner Pflicht befahl er, der Sonne stehen zu bleiben. Und wenn wir Christen sind, müssen wir glauben, dass dies das unfehlbare Wort Gottes ist, in allem. Er hielt die Welt an, hielt die Sonne an, was immer er tat. Es hielt 24 Stunden inne. Ich glaube es. Jesus sagte in Markus 11, 22, wenn jemand zu diesem Berge spricht, bewege dich, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er gesagt hat, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Aber das erfordert Beweggrund und Veranlassung. Natürlich muss man einen Grund dafür haben. Man kann nicht glauben, es sei denn, man hat einen Grund dazu. Weil ich gestern Abend zu verdeutlichen versuchte, glaubten einige Leute an ihr Lehrbuch. Manche glauben an etwas anderes, aber es hängt immer davon ab, woran ihr glaubt. Ich möchte an Gottes Wort glauben. Denn was er sagt, ist wahr. Außerdem muss ich sehen, ob es sein Wille ist oder nicht. Denn wenn es sein Wille ist, dann muss ich meine Veranlassung und mein Motiv, warum ich es tun will, überprüfen. Wenn ich es tue, weil ich sage, nun, ich muss über diesen Berg, vor mir ist ein Berg und auf der anderen Seite sind 1 Million Menschen, die sterben, auch wenn ich hier auf dieser Seite 100 Millionen Menschen habe, zu denen ich predige, nun, wenn es mir nicht möglich ist, über den Berg zu gehen oder außen herum oder unten durch und doch ständig etwas in meinem Herzen spricht, geh über den Berg, geh zu ihnen und geh zu ihnen. Und ich kann einfach nicht darüber gelangen? Nun, dafür hat Jesus gesagt, sie werden diesen Berg wegbewegen. Versteht ihr? Wenn... Nun, die Sache ist die, dass erstens, was wäre, wenn ich sagen würde, nun, erstens, es war nicht ich, der ihn geschaffen hat. Jemand hat ihn geschaffen. Und das aus gutem Grund. Und außerdem, warum sollte ich rüber zu 1 Million gehen, wenn doch bereits auf dieser Seite 100 Millionen am Sterben sind? Und trotzdem ist da was in meinem Herzen, das sagt, geh rüber auf die andere Seite. Nun, zunächst mal könnte ich sagen, nun, ich gehe auf die andere Seite, weil mir auf der Seite nur so und so viel bezahlt wird. Und dort drüben sind sie, seht, mein Motiv würde nicht stimmen. Meine Veranlassung wäre falsch. Gewiss, nun, was wäre, wenn ich sagen würde, ach, das Geld ist mir egal, aber wenn ich dort rüber gehe, dann werden sie mir eines Tages irgendwann ein großes Denkmal aufstellen mit der Inschrift dem großen Missionar Bruder Branham. Dann wäre mein Motiv wiederum nicht richtig. Aber wenn es mir egal ist, ob man jemals weiß, wer darüber ging und er nur in meinem Herzen ist, dann werde ich zu dem Berge sprechen und es wird so geschehen. Seht ihr, es muss so geschehen. Aber seht, euer Beweggrund und eure Veranlassung kommt genau darauf an, wer ihr seid und welches Geschäft ihr betreibt, was eure, welche, das ist, worin die Gemeinde bis jetzt versagt. Sie schaukeln sich in Emotionen hoch, in Begeisterung. Und wisst ihr, was als erstes passiert? Man hört auf zu prüfen. Überprüft es gründlich, dass es so spricht der Herr ist. Kümmert euch darum, ob es richtig ist. Josua hatte den Auftrag, rüberzuziehen und das Land einzunehmen. Und Gott verursachte damit ein großes Paradoxon. Sogar die Wissenschaft kann heute beweisen, dass die Narbe noch am Himmel ist, wo das tatsächlich passiert ist. Ich habe vor kurzem in Chicago einen Wissenschaftler reden hören, der auf einer kleinen Karte gezeigt hat, wo es passiert ist. Nun, als nächstes sehen wir Moses, der auch eine Pflicht ausübte. Und da war das Rote Meer. Habt ihr den schäbigen Artikel gelesen, in dem einige von uns jetzt weismachen wollen, dass Mose durch ein paar Schilfrohre zog. Ein Meer von Schilf. Ist sowas nicht schrecklich? Er versucht einfach, der Teufel gibt diesen Menschen einen, die Wahrheit des Wortes zu beseitigen. Wie hätten die Wassermassen, und dann soll das Schilf den Pharao ertränkt haben, als er kam? Das ist doch irre, seht ihr? Halten wir fest, dass Mose den Auftrag erhalten hatte, das Volk aus Ägypten heraus und zu diesem Berg zu führen. Und da war er, in Ausübung seiner Pflicht. Und dann begann Mose noch Gott zu rufen, als er sah, wie die Feuersäule herging. Und da kamen die Streitwagen des Pharaos. Und er fing an zu jammern. Und die Feuersäule kam herab. Für die einen war es Licht, für die anderen Dunkelheit. Und Gott sprach, was rufst du nach mir? Ich habe dich doch damit beauftragt, es durchzuführen. So sprich und geh vorwärts. Oh, du meine Güte. Das Problem ist, dass die Gemeindeleute sagen, was hat Moody gesagt? Was hat Sankey gesagt? Zumindest sieht es so aus. Sprich und sag es, was Gott gesagt hat. Lasst uns vorwärts gehen, nicht zurückschauen. Geht in die Richtung. Es ist schwer, hier die Kurve zu kriegen. Die Kirche will das nicht glauben, versteht ihr? Sie beziehen sich immer wieder darauf, woher ihr Bildungsschwerpunkt kommt. Klar, weil es an und für sich eine Schule ist, seht ihr? Sie lernen das durch das Studieren von Büchern. Aber wir wissen, dass durch Erfahrung, indem wir Gott vertrauen, sehen können und wissen, dass er dies tut. Es war ein Paradoxon, dass Gott das Tote Meer geöffnet hat und diese gewaltige Sache vollbrachte. Noah zu seiner Zeit. Erinnert euch, Noah predigte in einer intellektuellen, zu einer ähnlichen intellektuellen Welt, der wie heute Zuhörer, der wir heute auch predigen. In einer Zeit, als sie in der Wissenschaft weiter fortgeschritten waren, als wir es jetzt sind. Wir könnten niemals eine Pyramide bauen. Es gibt keine Möglichkeit für uns, das zu tun. Wir haben nicht die Maschinen, mit denen wir das anstellen könnten. Einige dieser, wer jemals dort war, nun, diese Felsbrocken wiegen Tonnen, hunderte von Tonnen, ganz weit oben. Wir haben keine Maschinen, um sie dort hochzuheben. Nichts, womit man es heute tun könnte. Keine Kraft, die sie da hochheben würde. Aber sie haben es vollbracht. Ich erinnere mich, dass wir in der Schule eine Diskussion darüber hatten. Mein Standpunkt war, dass sie irgendetwas Geheimnisvolles hatten und mein Gegner vertrat die Ansicht, dass sie genügend Männer zusammenscharten und eine Erdrampe bauten und sie einfach hochrollten. Und ich sagte, ich arbeite in einer Arbeitskolonne für einen Bahnabschnitt und sagte, also das funktioniert doch nicht. Nimm zum Beispiel einen Güterwagen mit geschmierten Rädern und stell ihn auf die Schienen und du kannst nicht genug Männer aneinanderreihen, um den Güterwagen zu schieben, und dabei ist er sogar leer. Das stimmt. Man kann nur eine Reihe Männer aufstellen, weil die nächste Reihe nur gegen den Vordermann drücken würde. Versteht ihr? So kann man ihn nicht bewegen. Sie wussten das Geheimnis. Sie verstanden, wie man es macht. Sie hatten ein größeres, ein gewaltigeres Hilfsmittel. Die Pyramide, die so perfekt im Mittelpunkt der Erde steht und darauf hinweist, dass es gibt keinen Schatten um sie herum, egal wo die Sonne steht. Sie hat nie einen Schatten um sich herum, seht ihr? Es ist perfekt, was man gemacht hat. Und ihre Hilfsmittel lagen weit über dem, was wir heute haben. Und Noah predigte in jenem großen intellektuellen Zeitalter. Und Jesus sagte, wie es zu Noahs Zeit war. Ein weiteres großes intellektuelles Zeitalter. Versteht ihr? Nun denkt daran, Noah bekam eine Botschaft von Gott. Bald regnet es. Nun, es hatte nie... Seht, die Welt stand damals aufrecht, versteht ihr? Sie hatten nie Regen. Und Noah sagte, es wird bald regnen. Das Wasser war auf der Erde, nicht am Himmel. Sie konnten ein Instrument nehmen und es beweisen, dass es dort oben kein Wasser gab. Aber Noah sagte, es wird trotzdem geschehen, versteht ihr? Und es hat geregnet. Das war ein Paradoxon, seht ihr? Etwas, das nicht erklärt werden konnte. Aber Gott erschütterte die Erde in einem Zustand, in dem es regnen würde. Versteht ihr? Es war paradox, dass Noah das getan hatte. Es war auch paradox, als Israel auf der einen Seite des Hügels und Goliath auf der anderen Seite des Hügels stand. Sie standen einem gewaltigen Herausforderer gegenüber. Er war ein großartiger Wissenschaftler. Er kannte alle Feinheiten. Und wenn der Feind denkt, dass du in der Falle sitzt, dann bellt er gerne am lautesten. Ich erinnere mich, als ich damals meinen Predigerdienst begann, oh, da sagte dieser Pastor Davis zu mir, er sagte, Billy, was um alles in der Welt hast du zu Abend gegessen? Seht ihr, er konnte es nicht verstehen. Ich war mit einer Gruppe Prediger zusammen und sie sagten, was ist los mit dir? Denkst du wirklich, dass... Ich sagte, das ist mir egal. In den Tagen dieses wissenschaftlichen Zeitalters, in dem wir leben, willst du mir weismachen, dass Gott... Ich sagte, es ist mir egal, was du sagst. Dieser Mann, dieser Engel des Herrn hat mir nie etwas Falsches gesagt. Und ich sagte, wenn er mich da rausschickt, dann wird er es jemanden geben, der es anhören möchte. Wenn die Baptistengemeinde das nicht hören will, dann ist hier mein Mitgliederausweis. Das ist alles. Ich wusste, dass Gott das gesagt hat und damit war die Sache erledigt. Genau. Er sagte, du kannst das nicht machen. Das ist der Riese, der da drüben steht und sagt, wenn du kämpfen willst, dann schick einen deiner Männer, der soll gegen mich kämpfen. Dann gibt es kein Blutvergießen. Oh Mann, wie einfach. Wie sie gerne bellen, wenn die Umstände für sie sprechen. Er sagte, lass einen deiner gewaltigsten Männer, natürlich war Saul der überragendste Mann seiner Armee, aber er wusste Besseres, als rauszugehen und diesen Kerl auf seinen Boden zu begegnen. Er sagte nun, wir werden niemanden töten, wir lassen einfach zwei von uns kämpfen, bis einer stirbt. Nur ein Mann stirbt, anstatt dass die ganze Armeen hier umkommen. Er hat ein psychologisches Argument. Und ist euch aufgefallen, dass er sagte, und die Israeliten waren zu Tode verängstigt. Sie wollten sich der Herausforderung nicht stellen. Aber eines Tages kam ein kleiner rothaariger Kerl daher, mit einem Stück Schaffell um die Schultern nach vorne gebeugt, die Haare im Gesicht. Sein Vater hatte ihn hochgeschickt, um seinen Brüdern Rosinenkuchen zu bringen. Sein Name war David. Ein unscheinbarer Hänfling, der im Weg steht. Aber wisst ihr, ein paar Tage zuvor ist er von einem Propheten gesalbt worden. Eigentlich hätten sie einen großen Bruder bevorzugt, weil er besser aussah. Wisst ihr, weil das auf die Menschen, denen er vorstehen sollte, mehr Eindruck gemacht hätte. Er hätte wie ein König ausgesehen. Oh, das ist, was die Welt immer noch hat, ihre Augen voller Hollywood. Dabei sollten sie voller Christus sein, versteht ihr? Das ist der Grund, weshalb es so schwer ist, den Menschen begreiflich zu machen, worum es geht, nämlich die Botschaft. Sie wollen Hollywood sein. Hollywood strahlt. Nun, es strahlt halt. Nun, ich bin ein Goldgräber und wisst ihr, Narrengold glänzt mehr als echtes Gold. Jedes, was glitzert, alles, was glänzt, ist kein Gold. Gold glänzt nicht, sondern leuchtet. Und Hollywood glitzert im Glanz, während das Evangelium in Demut leuchtet. Hollywood glänzt mit seinen schönen großen Gemeinden, seinen psychologisch gebildeten Geistlichen, die reden können und ihre Substantive und Pronomen und so weiter richtig einsetzen, während das Evangelium Christi in Demut zur Ehre Gottes leuchtet. Und dabei haben sie davon nicht mehr Ahnung, als ein Karnickel über Schneeschuhe weiß. Sie sind so weit davon entfernt. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Dies ist kein Ort dafür. Versteht ihr? Und das ist, was ich versuche, damit auszudrücken. Wisst ihr, sie verstehen es nicht. Sie meinen, dass es mit einem Studium aufpoliert werden muss. Und unsere Pfingstler werden auch so. Ihre Prediger müssen weggehen und so viele Abschlüsse in Psychologie aufweisen und müssen Bescheid wissen, wie man richtig Amen sagt. Das stimmt. Oh, es ist eine Schande, Freunde. Es ist eine Schande für uns. Nun, es ist nicht so, dass ich gegen Gemeinde bin. Ich bin gegen dieses System, das rechtschaffene Männer nimmt und das tut. Wir brauchen nicht zu glänzen. Oh, wir werden den Feind nie auf unser Terrain bringen und wir können auch nie das auf das Terrain des Feindes hinübergehen und versuchen, alles fein und glänzend zu haben, gut gekleidet, mit Bäffchen und so weiter. Und unser Chor in langen Roben, wie sie das alles haben. Begebt euch nicht auf ihr Terrain. Wir können uns nie mit ihnen messen. Sollen sie zu uns kommen, wenn sie Hunger haben? Wir sind das volle Evangelium. Amen. Belastet es dabei. Das Evangelium kam nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft und Offenbarung des Wortes. Das hat der Schreiber gesagt. In Kraft und Offenbarung, mit anderen Worten, das Wort bestätigt, ist das Evangelium. Siehe Markus 16. Beachtet jetzt. Wir erkennen, dass in den Tagen Noah, dass, während er predigte, sie so etwas wie das kaum glauben konnten. Noah etwas zu glauben, aber schließlich kam das Paradoxon und es geschah so. Es hat tatsächlich geregnet. Dann in den Tagen Davids, so fanden sie heraus, dass als Saul mit seinem großen Heer droben war und dieser unscheinbare rötliche Bursche da oben auftauchte und kam, um seinem Bruder von seinem Vater Kuchen zu bringen. Und dieser Riese kam heraus und prahlte einmal zu viel. Es gab einen echten Mann Gottes, der diese Prahlerei hörte. Und er drehte sich um und sagte, wollt ihr mir sagen, dass ihr, die Heere des lebendigen Gottes, diesen unbeschnittenen Philister da draußen stehen lassen und euch weismachen lassen wollt, dass die Tage der Wunder vorbei sind? Oder, naja, so etwas in dieser Art, versteht ihr? Ihr wollt euch von diesem unbeschnittenen Wissenschaftler was sagen lassen und lasst zu, dass er den Heeren des lebendigen Gottes trotzt? Er sagte, ich schäme mich für euch. Und ihr sollt trainierte Männer sein? Er sagte, ich werde gehen und ihn bekämpfen. Oh, ich bewundere seinen Mut. Er wusste, was er glaubte. So nahm Saul ihn mit nach oben und sagte, »Junge, hör mal, ich bewundere deinen Mut, aber denk daran, du bist nichts anderes als ein Halbstarker, verstehst du? Und er ist ein Krieger von Kindheit an, verstehst du? Und du weißt nichts über ein Schwert und so. Nun, wie willst du diesem Kerl begegnen?« Er antwortete, »Saul, ich habe die Schafe meines Herrn gehütet, und ein Bär kam herein und holte eines von ihnen. Und er rannte damit weg. Ich aber ging und nahm es ihm wieder weg. Ein Löwe kam herein und holte sich eins, und ich rannte ihm nach. Ich nahm eine Schleuder und streckte ihn nieder. Als er wieder aufstand, habe ich ihn getötet.« Er sagte, »Der Herr Gott, der mir den Sieg über den Löwen und den Bären gab, wie viel mehr wird er mir den Sieg über diesen unbeschnittenen Philister geben? Wisst ihr, ich muss daran denken, wenn ich für euch bete. Versteht ihr, seht, ein Löwe namens Krebs kommt herein und holt eines seiner Schafe. Ich habe keine Medizin, ich habe keine Spritzen, ich weiß nicht, was Radium ist, ich weiß nichts über Theologien und diese künstlich erschaffenen Dinge, aber ich weiß, was diese kleine Schleuder ist. Ich bin jetzt hinter euch her, ich will euch zurückbringen. Es geht um die Schafe meines Vaters. Manchmal muss ich auch ausschimpfen, mich um euch kümmern, aber nur, weil ich euch liebe. Denkt immer, immer, immer daran, dass die Liebe korrigierend ist. Wenn dein Junge hier auf der Straße sitzt und du sagst, Junior, Schatz, du solltest nicht dort rumsitzen, aber möge dein kleines Herz gesegnet sein, wenn du willst, das ist keine richtige Mutter oder kein Vater. Du wirst ihn holen und ihm seinen Arm umdrehen und ihm eine kleine posteriore Protoplasma-Simulation verabreichen. Du wirst ihn richten, verstehst du, wenn du ihn zurückbringen willst. Aber du wirst ihn nicht da unten liegen lassen und sagen, nun, Junior, Schatz, wenn du weißt, dass der kleine Kerl dort unten Schaden nehmen kann. Du liebst ihn. Das ist der Grund, warum ich so viel Aufhebens mache. Es ist nicht der Versuch, irgendeine Organisation zu verletzen, sondern ihn aufzuwecken. Das ist die Wahrheit. Sodann finden wir auch heraus, dass Saul sagte, nun, ich sage dir, wenn du gegen ihn kämpfen willst. Er legte ihm seine Rüstung an. Haha, ich stelle mir den kleinen David vor, der wahrscheinlich gerade mal 1,50 Meter groß war, mit krummer Haltung und mit diesen Schulterplatten, die so weit herausragen und auch noch aus Stahl waren. Und Saul fand, und er sagte, nimm mir doch das Ding ab. Er sagte, ich habe sowas noch nie ausprobiert. Ich habe keine Ahnung von eurer Ethik und euren Kanzlermanieren und was ihr alles so haben müsst. Versteht ihr? Ihm wurde klar, dass seine kirchliche Weise nicht zu einem Mann Gottes passte. Deshalb sagte er, nimm mir das Ding ab. Ich kann damit nichts anfangen. Er sagte, lass mich mit dem gehen, wovon ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Das, womit ich Gott begegnet bin. Es ist richtig so. Lasst mich mit dem Worte gehen, nicht mit einem Bildungsprogramm oder etwas, das jemand zurechtgebogen hat. Ich weiß, dass Gottes Wort nie versagen wird. Das Wort anderer Männer wird scheitern. Und Gott ist dein eigener Ausleger. Er sagte, lasst uns auf diese Weise gehen. Lasst es uns glauben. Der Doktor hat dich ohne Zweifel so gut untersucht, wie er nur kann, und dir geholfen, so gut er kann. Aber sein Wissen ist begrenzt. Wir wissen etwas anderes. Wenn alle Hoffnung weg ist, dann ist er derjenige, der kommt, um uns zu helfen. So sehen wir also, dass David nicht mit Pfeil und Bogen, nicht mit einem, denn diesen Riesen hätte er sowieso nirgends verletzen können. Da gab es nur diese eine Stelle über seinen Augen. Stellt euch nur diesen großen Speer vor, den er hatte. Nun, der hat wahrscheinlich fast 200 Kilo gewogen. Seine Finger waren etwa 35 Zentimeter lang. Und denkt nur an den Helm, den er auf dem Kopf hatte, und an seinen Brustpanzer und so. Und David hatte ein kleines Steinchen. Das war alles, was er hatte. Vier weitere hatte er in seiner Schleuder. Wisst ihr, was die fünf Steine bedeuteten? Vertrauen in Jesus. Das hat gereicht, seht ihr? Er hat Vertrauen, versteht ihr? Glaube, Gnade, es war die Gnade Gottes. Und dann ging er, diesen Riesen zu begegnen. Es gab nur diese eine Stelle und Gott dirigierte diesen Stein. Und als er diesen Riesen schlug, um zu zeigen, dass es möglich war, da packte die restliche Armee ihre Schwerter und stürmte los. Sie kämpften, sie in Grund und Boden. Nun, vor ein paar Jahren hieß es, dass es so etwas wie göttliche Heilung nicht gäbe. Aber als wir loszogen, um zu beweisen, dass es sie gibt, dann fing das Feuer in der Pfingstkirche an. Und wir hatten eine 15-jährige Erweckung. Brüder, diese Kritiker, die $1.000 für jeden Beweis geben wollten, sind verstummt. Denn es ist bewiesen, durch Ärzte bestätigt, alles Mögliche. Krebs, blind, taub, stumm, sogar Tote sind auferweckt worden. Denn wenn man sieht, dass eine Sache geschieht, dann wächst einfach der Glaube. Gott existiert, darauf ist ganze Sache gegründet. Glaubt jedem Wort, was er gesagt hat, um der Heilung willen. Ich glaube an die Entrückung. Ich glaube, dass alles, was er gesagt hat, geschehen wird. Er verursachte ein Paradoxon, etwas, das unwissenschaftlich war, aber trotzdem geschah. Es war ein Paradoxon. Nun, wer mir als Nächster in den Sinn kommt, ist Simpson, mit seinem Maultier-Kieferknochen. Ein äußerst seltsamer Kerl, dieser Simpson. Viele Leute stellen sich vor, dass er sah die psychologische Wirkung bzw. ein Bild von Simpson mit Schultern, so breit wie ein Scheunentor. Nun, da wäre ja nichts Besonderes, wenn ein solcher Mann einen Löwen stemmt und ihn auseinanderreißt. Aber Simpson war ein kleiner, lockiger Knirps, wie wir ihn nennen würden, ein unscheinbarer, dahergelaufener Kerl, Mamas kleiner Junge mit langen Locken, die ihm über den Rücken hingen. Und wenn ihr seht, nun denkt daran, als der Löwe losrannte und ihn anbrüllte, beachtet, was dann geschah. Seht ihr, was ist passiert? Der Geist des Herrn kam über ihn. Das ist, was den Unterschied ausmacht. Das ist der Grund, warum sie ihn fesseln konnten, als plötzlich der Geist des Herrn nicht mehr zu ihm kam. Sein Nazaräerzeichen war nicht mehr da. Aber solange er dieses Nazaräerzeichen spürte, konnte kommen, was will. Und so ist es mit euch Pfingstlern. Wenn es um die Ehre geht, wenn es dazu kommt, dass ihr auf das Bekenntnis eurer Lehre und so weiter pochen wollt, dann hab ich mit euch so meine Zweifel. Aber wenn ihr euch auf dieses Nazaräerzeichen beruft, dass der Heilige Geist in euch wirkt, dann ist alles in Ordnung. Dann fürchtet euch vor nichts. Solange der Heilige Geist da ist und das Wort bestätigt, sollen die anderen sagen, was sie wollen. Jawohl, Gott vollbringt immer noch Paradoxe. Und wir finden heraus, dass Simpson, stellt euch das mal vor, mit einem alten, spröden Maultier-Kieferknochen, der dort seit Jahren in der Steppe herumlag. Und jeder weiß, dass er in Stücke fliegt, wenn man ihn gegen einen Felsen schlägt. Und Simpson und die Philister greifen an, und er sah sich um, er hatte nichts, womit er sich wehren konnte. Und hier standen tausende Philister. Also bückte er sich und hob einfach diesen alten Kieferknochen auf. Und stellt euch dabei diese Helme auf ihren Köpfen vor, die manchmal fast 4 Zentimeter dick waren. Und er nahm diesen alten Maultierknochen und schlug damit 1000 Philister nieder. Sie verschanzten sich hinter den Felsen und lugten hervor. Und er rief, wollt ihr auch etwas abbekommen? Dann kommt herunter. Es war paradox, aber der Geist des Herrn war auf ihm. Das ist, was den Unterschied ausmacht. Es war paradox zu sehen, wie ein Mann gegen gut bewaffnete Männer kämpfte, gegen ausgebildete Männer mit langen Speeren und Messern und so weiter, mit Helmen und Rüstungen. Und ein einzelner Mann steht da, in weiter Flur, und schlägt tausende von ihnen mit einem Maultier-Kieferknochen nieder. Und doch ist es die Wahrheit, so sagt es die Bibel. Ein Mann, der die Tore von Gaza heben konnte, große Messingtore, die wahrscheinlich jeweils 8 Tonnen wogen. Und eines Nachts hatten sie ihn umzingelt. Und sie sagten, jetzt kriegen wir ihn. Wir durchkämmen alles dort drinnen, bis wir ihn finden. Jetzt kriegen wir ihn. Aber um Mitternacht kam dieser kleine Knirps heraus und sah sich um, da störten ihn die Tore. Also hob er sie einfach aus den Angeln, schulterte sie und marschierte damit auf den Gipfel des Hügels und setzte sie dort drauf. Es war paradox. Gott kann man nicht einsperren. Man kann ihn nirgendwo festbinden. Er ist eben Gott. Sicher. Simpson hatte so große Siege errungen. Gott hat ihn benutzt und verrichtete Paradoxe. Er gebraucht jeden, solange du sein Wort nimmst und wenn du für die Sache bestimmt bist. Wenn nicht, dann bleib einfach bei denjenigen. Dann höre auf die Botschaft. Jetzt werden wir uns alle beeilen. Ich sehe, ich habe noch etwa 10 Minuten. Die jungfräuliche Geburt war auch ein Paradoxon. 10:30, okay. Ich werde versuchen, nicht so lange zu brauchen. Ihr seid so eine nette Zuhörerschaft. Ihr alle, Ich weiß, dass ich hier stehen und eine Rede vor diesen Geschäftsleuten und so weiter halten soll, aber ich kann keine Rede halten. Ich habe keine Ahnung davon. Nur, ich erinnere mich daran, als Billy vor kurzem, er war mit mir kurz vor seiner Bekehrung und sagte, Papa, wir waren gerade in einem Lokal beim Essen und da wurde so ein Lied gespielt, ihr wisst schon, wie das so halt ist. Er sagte, ist das nicht ein schönes Lied? Und ich antwortete, welches Lied? Und er sagte, Papa, weißt du, dass es nur eine Sache gibt, die nicht in Ordnung ist mit dir? Und ich fragte, was ist das, Billy? Er antwortete, alles, woran du denkst, ist Christus. Das ist alles. Ich sagte, das ist ein Kompliment, mein Sohn. Jawohl. Er dachte, er könnte mich daran kriegen, wisst ihr, aber es ist, ich habe den Spieß umgedreht. Das ist, was ich kenne, einfach nur ihn. Das ist alles, was ich will. Und ihn zu kennen, ist Leben. Alles andere zu wissen, von dem ich nichts weiß, könnte einen vielleicht als klugen Mann identifizieren. Und ich will kein kluger Mann sein. Ich will einfach nur ihn kennen. So wie Paulus sagte, ich kenne ihn in der Kraft seiner Auferstehung, damit ich, wenn er ruft, von den Toten auferstehen werde. Das ist alles, was ich will. Ich will, dass mein Name in den richtigen Stellen steht. Nun, es war auch paradox, wie Gott eine Frau zur Empfängnis brachte. Und es war auch paradox, wie Gott, der Ewige, der alle Zeit und die Ewigkeit erfüllt, herabkommen und ein kleines Baby werden konnte, das in einer Krippe weinte. Das war ein Paradoxon. Es war auch ein Paradoxon, als er am Kreuze starb. Es ist paradox, sich vorzustellen, dass Gott menschlich wurde, so dass er als Mensch sterben konnte, um seine Schöpfung zu erlösen. Aber er musste es tun. Es gibt sonst niemanden. Wenn es ein anderer als Gott gewesen wäre, seht, wenn es ein anderer als Gott selbst gewesen wäre, dann wären wir verloren. Was wäre zum Beispiel, wenn ich die Befugnis zur Rechtsprechung über euch hätte, wie Gott über alles, und ich würde sagen, nun, ich sag euch jetzt mal was, jeder, der in dieses Licht blickt, wird sterben, so wie meinetwegen der Baum. Und dann würden diese Brüder, die jetzt hier sitzen, da reinstehen. Er würde mir leid tun, denn ich will nicht, dass er stirbt. Also würde ich Terry hier, das wäre einfach nicht recht. Nein, nein. Nun, wenn es mein eigener Sohn tun würde, es wäre auch nicht recht. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich gerecht sein kann. Und das wäre, seinen Platz einzunehmen. Und Gott konnte nicht den Platz eines Menschen einnehmen, weil er ein Geist ist. Mein Vater ist in mir. Deshalb schuf Gott eine Blutzelle, welche sein eigener Sohn war, Jesus Christus. Und Gott kam hinein und lebte darin und lebte und hat sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben. Das war Gott, Immanuel. Jesus sagte, ich und mein Vater sind eins. Mein Vater ist in mir. Versteht ihr? Gott in Christus, um die Welt mit sich zu versöhnen. Jesus war der Leib, die Wohnstätte. Gott war der Geist, der in ihm lebte. Wir zum Beispiel haben den Geist in Maßen, aber er hatte ihn unermesslich. Er war die Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott. Aber wir haben ihn nach Maßen. Wie zum Beispiel die geringe Gabe, die wir gerade unter uns haben. Das ist, als würde man einen Löffel Wasser aus dem Meer holen. Jesus war der gesamte Ozean. Aber das hier ist nur ein Löffel voll. Aber denkt daran, die gleichen Substanzen, die im ganzen Ozean vorhanden sind, befinden sich auch in diesem Löffel. Nur er ist halt mehr davon. Versteht ihr? Er war Gott. Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht Gott, aber gemeinsam. Wenn euch das auffällt, es ist so wunderbar, mit der mächtigen Feuersäule veranschaulicht. Die Kinder Israels folgten ihr durch die Wüste und sie erschien dem Paulus. Als sie im Pfingsten herabkam, zerteilte sie sich. In Feuerzungen setzten sich auf jeden von ihnen. Es war Gott in dieser Feuersäule, dem Logos, der sich unter seinem Volk aufteilte und zeigte, dass Christus und die Braut, seht, Gott und seine Gemeinde eins werden. Nun ist es einfach das Schönste, was ich gesehen habe. Denn vereint, Brüder, nicht in verschiedenen Gesellschaften, so werden wir nie bestehen können. Ich bin ein Kentuckier. Vereint werden wir bestehen und geteilt werden wir untergehen. Warum haben die Indianer dieses Land an die Weißen verloren? Weil sie untereinander zerstritten waren. Wie werden wir dieses großartige Rennen verlieren, wenn wir zerstritten sind? Wie werden wir es schaffen, wenn wir zusammenhalten? Wir alle glauben an Gott. Der Heilige Geist nimmt uns alle auf. Es wird paradox sein, wie Gott uns jemals zusammenbringt, aber er wird es. Vertraut ihm einfach. Die jungfräuliche Geburt. Er weiß, wie er die Verfolgung schicken muss, die uns zusammenführen wird. Nun, die jungfräuliche Geburt war... Nun, Pfingsten war auch ein Paradoxon, wie Gott einen Haufen ungebildeter Fische auswählte, die noch nicht einmal ihr ABC kannten. Es wird gesagt, dass Petrus nicht einmal seinen eigenen Namen schreiben konnte. Die Bibel sagt uns in Apostelgeschichte 4, dass er und Johannes dumm und ungebildet waren. Aber dennoch bemerkten sie, dass sie mit Jesus zusammen waren. Das ist die Hauptsache. Und wie erwählte Gott? Nun, die Kirche hatte dafür einen Haufen Männer ausgebildet. Tausende von klugen, gebildeten Priestern, die, wie sie meinten, das Wort in allen Bedeutungen und so weiter kannten, die Tag und Nacht darin forschten und es in- und auswendig kannten, aber darin versagten, es zu sehen. Und Gott wählte einen Haufen Männer, die noch nicht einmal wussten, wie man den eigenen Namen schreibt. Es war paradox, dass er anstatt jemanden, der für das Wort und durch das Wort ausgebildet wurde, dass er stattdessen jemanden erwählte, der nichts über das Wort wusste und durch ihn sein Wort bestätigt. Das war ganz gewiss ein Paradoxon. Es war ein Paradoxon, wie diese Leute dort im Obersaal, die mit Jesus zusammen waren und jetzt Angst vor den Juden hatten, aber als der Heilige Geist fiel, da hatten sie keine Angst mehr. Sie gingen raus auf die Straße, schrien und fielen und benahmen sich wie ein Haufen Betrunkener. Das war paradox. Der Heilige Geist kam über sie, über die Frauen und alle anderen. Sie schämten sich nicht für das Evangelium von Jesus Christus. Das war ganz gewiss ein Paradoxon. Die Visionen der alten Propheten waren paradox. Eine Vision kann man nicht erklären. Wie wollte eine Vision erklären? Es ist etwas, das einem passiert, dass man Dinge um Jahre voraussieht. Und es geschieht auf den Punkt genau. Das kann man nicht erklären. Es gibt keinen wissenschaftlichen Ansatz dafür. Als ich zum Beispiel vor einigen Zeit bei einem Treffen der Kiwanier eine Diskussion mit einem Arzt hatte, er sagte, Herr Branham, ich höre Sie gerne reden, sagte er, aber ich will Ihnen sagen, sagte er, ich kann nichts anderes glauben als das, was wissenschaftlich belegt ist. So sagte ich, Sie behaupten, ein Christ zu sein? Er sagte, ja. Einiges davon erscheint mir allerdings fraglich. Ich sagte, dann können Sie keiner sein. Dafür müssen Sie alles glauben, verstehen Sie? Er sagte, die jungfräuliche Geburt kann ich nicht glauben. Und ich sagte, nun, ich glaube Sie, ich kann die jungfräuliche Geburt besser glauben als die natürliche Geburt. Ganz gewiss. Wenn ihr euch mal die natürliche Geburt vor Augen führt, wie sich das männliche Spermium und das weibliche Ei verhalten und wo, wer legt fest, was daraus entstehen wird? Hier ist das Sperma vom Mann und dem Hämoglobin, dem Blut darin. Und hier ist die Frau, das ist das Ei hier oben. Nun, sobald sich die beiden treffen, kriecht der Keim in das Ei und der Rest stirbt. Und es gibt zigtausende Male tausende dieser Keime. Vielleicht seid ihr der Meinung nun, das Schnellste gewinnt. Nein, nein, sie halten an. Und vielleicht ist es ein Keim aus dem Mittelfeld der Keime. Und das Ei kommt ganz von anderen Ende. Und sie werden sich begegnen und aufeinandertreffen. Und es ist festgelegt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ob es rot oder schwarzhaarig sein wird, welche Veranlagung es haben wird. Es wird bestimmt von etwas, das der Wissenschaft unbekannt ist. Wenn das kein Paradoxon ist, was dann? Wir wissen, dass der gerade Weg zwischen zwei Punkten der kürzeste ist, aber diesmal nicht. Gott bestimmt es. Nun, die natürliche Geburt, wenn wir die Zeit hätten, sie aufzuschlüsseln, sogar den chemischen Aufbau des Blutes und so weiter, und eines der anderen beweisen würden, meine Güte, es ist ein echtes Mysterium und wir nehmen es als alltäglich. Und das ist das Problem. Wir Pfingstler, wir nehmen Gott zu alltäglich. Die ganze Sache, wir lassen sie einfach an uns vorbeiziehen. Tut das nicht, das ist nicht richtig. Tut das nicht. Beachtet es und preist Gott dafür. Lobt Gott für jede Kleinigkeit, die sich ereignet. Zeigt Wertschätzung für alles, was er euch zeigt. Was ist, wenn jemand ständig Dinge für dich tut, und du bedankst dich nicht einmal bei ihm. Versteht ihr? Dann, wenn eine Weile, wird es dir leid sein, das zu tun. Versteht ihr? Also, nun, Gott wird es genau so gehen. Denkt daran, er ist in der Lage, Abraham aus den Steinen Kindern zu erwecken. Nun, diese Vision der alten Propheten waren genauso gewiss paradox. Wir konnten sie nicht erklären. Sie sind ohne Erklärung. Aber jede einzelne eignete sich genauso, wie sie vorausgesagt wurde. Hör zu. Genau jetzt ist Jesus Christus hier in unserer Mitte. Es ist paradox, wie er nach 2000 Jahren noch am Leben ist. Wer kann das erklären? Wie kann er, dieser Geist, unsichtbar unter uns kommen und ein Individuum vereinnahmen und sich detailliert zu erkennen geben, sich in einem Individuum verkörpern, dir als Gläubigen und in einer Gabe? Das ist ein Paradoxon. Keiner kann das verstehen. Keiner kann es begreifen. Wie vollkommen er jedem Menschen einfach sagen kann, was damit ist und was damit ist und wo es ist und was es ist und dabei niemals falsch liegt, weil er Gott ist. Er kann sich nicht irren. Das ist ein Paradoxon. Wie es ist, als ich gestern Abend hereinkam und meinen Bruder, meinen Außendienstler hier, Mr. Borders, hörte, wie er berichtete, ich bekam gerade den letzten Teil davon mit, dass George J. Lacey ein Foto von diesem Engel des Herrn machte. Untersucht es, ob das nicht die gleiche Feuersäule ist, welche die Kinder Israels folgten. Seht ihr, wie könnt ihr es erkennen? Er hat die gleiche Natur. Als Jesus auf Erden war, sagte er, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Und wir wissen, dass er Ich Bin war. Und Ich Bin war dieser Logos, diese Feuersäule. Und als er dann zu Gott zurückkehrte und in die Höhe hinaufstieg, da war Saulus von Tarsus eines Tages auf seinem Weg nach Damaskus. Und eben dieses Licht fiel auf ihn ein und ließ ihn erblinden. Nun schaut, es ist möglich, dass einer es sehen kann und der andere nicht. Zehntausende haben es gesehen. Als ich immer wieder davon erzählte, sagten sie, oh, das ist Psychologie. Er hat sich das nur eingebildet. Diese Leute stehen einfach so unter Emotionen. Aber als George Lacey dieses Foto machte, drüben in Houston, in diesem Gebäude, vor all den Reportern, vom Time Magazine, von Life, von Colliers und all den anderen, sagte er damals zu mir, Herr Branham, ich bin auch einer Ihrer Kritiker und war der Meinung, dass es Psychologie ist. Aber eines ist klar, das mechanische Auge dieser Kamera wird keine Psychologie aufnehmen. Der Erblasser ist tot, versteht ihr? Er sagte, aber eines Tages, wenn Sie weg sind, wird es an 10-Cent-Läden angeboten werden. Er sagte, ich bin der Lage zu wissen, dass es noch nie ein übernatürliches Wesen gegeben hat, das wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Aber, sagte er, das hier ist wissenschaftlich belegt. Das Licht traf die Linse. So seht ihr, dass das Zeugnis, das ich seit meiner Kindheit abgelegt habe, dass ich dieses Licht immer vor mir gesehen habe, und ihr wisst, ihr habt die Bücher gelesen und habt die dokumentierten Aussagen gesehen, seht ihr, es ist die Wahrheit. Ich bin nicht hier, um euch zu betrügen. Ich habe eine Frau und einen kleinen Jungen. Neulich abends haben sie mich angerufen und er rief, Papi, komm nach Hause, wenn ich nur daran denke, wie er weint und klagt, wenn er mich gehen sieht. Und dabei gibt es so viele Flugzeugunglücke und all das. Und meine kleinen Mädchen, nun, sie sind noch Papis Lieblinge, versteht ihr? Ich werde von meiner Gemeinde bezahlt. Noch nie im Leben habe ich ein Opfer angenommen. Ich bitte die Menschen nicht darum. Und wenn mir jemand Geld gibt, dann stecke ich es in Auslandseinsätze. Seht ihr? Einige meiner Verwalter, die gerade auch anwesend sind, können das bestätigen. Nicht einen Cent davon habe ich für mich selbst ausgegeben. Ich beschränke mich aufs Evangelium. Wenn sich im Topf genügend angesammelt hat, ziehe ich los nach Übersee und predige zu den Menschen. Vom Geld, sie werden von euch unterstützt, sie haben keinen Cent. Und wenn ich zu ihnen gehe, dann gehe ich hin, um dort das Evangelium zu predigen. Die Reise ist dann bereits durch euch Amerikaner finanziert. Ihr baut eure Häuser und wisst nichts davon. Aber an jenem Tag werdet ihr es begreifen, seht ihr? Ihr habt es möglich gemacht. Ich selbst erhalte $100 die Woche von meiner Gemeinde. Und das ist es. Für mich persönlich gibt es keinen Grund, hier draußen zu sein. Keineswegs. Aber da ist etwas in mir, das ich weder gut noch schlecht heißen kann. Es ist ein Pochen. Es treibt mich dazu. Denkt ihr, dass es leicht für mich ist, hier zu stehen und gegen die Organisationen zu wettern, wenn ich an die Brüder denke, die ihren Kopf riskiert haben, um mich hierher kommen zu lassen? Sogar unsere christlichen Geschäftsleute, Brüder, als ich Demos Schakarian sagen musste, was, so spricht der Herr, in dieser Organisation eintreten wird. Und vor ein paar Wochen ist es schließlich passiert, durch Bruder Ford und so. Vor 2 Jahren hatte ich ihnen gesagt, dass sie beobachten sollen, was geschehen wird. Seht ihr, Sie haben sich davon anstecken lassen und eine Organisation daraus gemacht. Und wenn so etwas passiert, dann bin ich raus. Im selben Moment. Es war eine Oase, weil die Menschen und die Gottesdiener kommen konnten und sich laben konnten. Versteht ihr? Vorher konnte ich die Botschaft bringen und die Samen pflanzen und so weiter. Es ist nicht, weil ich anders sein will. Wenn es so wäre, wäre ich ein Heuchler. Denn Gott wird niemals durch einen Heuchler wirken. Wird Gott sich durch einen Heuchler definieren? Das sei ferne. Es muss die reine Wahrheit sein. Wenn wir uns nur eine Minute schütteln und es erkennen könnten, denkt nicht, dass es irgendein Mensch ist. Irgendein Mensch hat nichts damit. Irgendein Gott muss jemanden erwählen. Nun, ihr Historiker hier, hat Gott jemals eine Organisation benutzt? Nie. Jetzt möchte ich euch noch etwas sagen. Wenn jemand ausstieg mit einer Botschaft und die Organisation eine Organisation um diese Botschaft organisierte, dann starb sie genau dort. Und Gott stellte sie ins Regal und sie wurde nie wieder lebendig. Richtig. Jetzt fragt euch einfach, stellt euch diese Frage. Seht, das ist kein Gerede gegen... Es gibt Katholiken. Meine ganze Verwandtschaft ist katholisch. Ich bin ein Ire. Und alle meine Verwandten sind irisch-katholisch. Und sie sind gute Menschen. Ich bin nicht gegen die katholischen Menschen, sondern gegen das System. Ich bin nicht gegen die Methodisten. Ich bin nicht gegen die Pfingstler. Es ist das System, das uns ausgrenzt. Wir sind das. Seht ihr? Ihr arbeitet hier nur auf ein einziges Ziel zu, während wir versuchen, Gott die Bibel hervorzubringen. Und sie haben bereits ihre Textvorlagen ausgearbeitet, ihre Religionsformulare, was sie glauben und außerhalb davon, niemand darf das übertreten. Und denkt ihr, es ist eine leichte Sache für mich, hier zu stehen und das den Brüdern zu sagen, die mich lieben? Denkt ihr, es ist leicht für mich, euch Schwestern zusammenzustauchen wegen der kurzen Haare? Denkt ihr, es ist leicht für mich, euch Männer zurechtzuweisen, die eure Frauen kurze Hosen und dergleichen tragen lasst, wenn diese Frauen Geld geben, um mich als Missionar in Übersee zu unterstützen? Wenn kein Geld in die Gemeinde käme, könnte ich meine Kinder nicht leben. Und jemand, der nett zu dir ist und freundlich zu dir, denkt ihr, es ist eine leichte Sache für mich, diesen Stand einzunehmen, wenn mich diese Menschen lieben? Als ich ein kleiner Junge war, wurde ich gehasst, weil mein Vater ein Schmuggler war. Jeder hier. Immer, wenn ich mal mit jemandem in der Stadt was reden wollte, keiner wollte mit mir was zu tun haben. Sobald sie jemanden kommen sahen, mit denen sie reden konnten, gingen sie weg und ließen mich stehen. Und ich habe die Menschen immer geliebt. Als ich ein kleiner Junge war, pflegte ich daheim zu sitzen, in meinen Geschichtsbüchern zu lesen. Einmal las ich, wie Abraham Lincoln in New Orleans aus dem Zug stieg. Und da wurde gerade ein großer farbiger Sklave versteigert, weil man mit ihm und einen großen Frauen bessere Sklaven züchten wollte. Abraham Lincoln nahm den Hut ab und ballte seine Faust. Er war auch von Kentucky. Er sagte, das ist falsch. Das ist falsch. Ich sage euch, dass es falsch ist. Gott hat den Menschen erschaffen. Der Mensch erschuf die Sklaven. Gott schuf uns mit unserer Hautfarbe, so wie er die Blumen macht. Er hat eine weiße Blume, eine blaue Blume, eine rote Blume. Belastet es dabei. Kreuzt sie nicht. Lasst das sein. Lasst es so, wie sie sind. Sie sind alle Blumen Gottes. Es ist ein Blumenstrauß. Gott schuf die Menschen und der Mensch schuf die Sklaven. Aber wir müssen keine Sklaven sein. Wie ich schon sagte, dieser Martin Luther King führt sein Volk zu einer Kreuzigung. Das ist kommunistisch. Sicher ist das. Wenn diese Leute Sklaven wären, dann würde ich hierunter für sie kämpfen. Absolut. Aber sie sind keine Sklaven. Es ist nur ein Streit, ob sie zur Schule gehen oder nicht. Darüber will ich hier nicht reden. Ich dachte nur, dass ich das zum Ausdruck bringen will. Seht ihr? Nun gut, beachtet, das ist nur der Teufel. Sicher, wir sind alle Menschen. Wir alle kommen von Gott. Gott schuf alle Völker durch ein einziges Blut. Ein farbiger Mann kann mir Blut spenden. Sein Blut ist das gleiche wie meins. Meines ist, ich kann ihm auch meines spenden. Wer bin ich, dass ich mich streite? Es ist mein Bruder. Aber ich glaube nicht an Ehen, an solche Mischehen. Ich glaube nicht an Weiße. Warum sollte ein schönes, junges, intelligentes, farbiges Mädchen einen Weißen heiraten und Mulattenkinder haben wollen? Warum sollte ein schönes, intelligentes, farbiges Mädchen so etwas tun wollen? Ich kann es nicht verstehen. Und warum sollte eine weiße Frau einen Farbigen heiraten wollen mit Mulattokindern? Warum bleibt ihr nicht so, wie Gott euch erschaffen hat? Seid mit dem zufrieden, was ihr habt. Versteht ihr? Beachtet jetzt die jungfräuliche Geburt und die Propheten. Nun, heute lebt er immer noch. Er ist immer noch hier. Er belegt sich selbst durch sein Wort. Dieses Wort ist Gott. Glaubt ihr das? Und außerdem wird dieses Wort für diesen Tag hier zugeteilt. Es muss also jemand vorbeikommen, in welchem dieses Wort erregt werden kann und welcher dieses Wort zum Leben bringt. Das ist der Zeitpunkt, an dem er geboren wurde. Eine jungfräuliche Geburt. Es war ungewöhnlich, außergewöhnlich. Diese Dinge sind ungewöhnlich und er konnte nichts dafür. Wie er auch Josef nichts dafür konnte, da zu sein, der er war. Seht euch diese vier Patriarchen an. Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Abraham, Berufung. Isaak, Auserwählung. Oder umgekehrt. Ja, umgekehrt. Abraham, Auserwählung. Isaak, Berufung. Jakob war Gnade. Und Josef, Vollkommenheit. Es gibt nichts gegen ihn. Das war Gott, der diesen Weg ausbereitete. Was? Luther. Ja, Wesley, Pfingsten. Der Schlussstein. Wenn die Gemeinde und das Wort dasselbe werden, genau dasselbe vollkommen, die gesamte Mathematik der Bibel bringt uns vollkommen in Stellung. Ich wünsche, ich hätte einen Monat Zeit hier mit euch netten Leuten. Wir könnten uns zusammensetzen, darüber reden und es betrachten, seht ihr? Aber leider rennen wir rein und wieder raus. Für euch sieht das irgendwie unheimlich aus. Ihr geht weg und ich sage, ihr fragt mich, viele von euch, nicht ihr, aber viele sagen, ich frage mich, seht, man muss nur die Spitze des Eisbergs treffen und gehen, gerade genug, dass ihr es sehen könnt. Versteht ihr? Und so ruft Gott sein Volk. So macht er es immer. Passt jetzt auf. Er lebt heute immer noch. Ein Paradoxon. Die Feuersäule, die wissenschaftlich unter uns nachgewiesen wurde. Und sie ist immer noch da. Seit damals, als sie mit Moses in der Wüste war. Er ist immer noch da. Ich bin. Nicht ich war. Oder ich werde sein, sondern der ich bin, Gegenwartsform, wissenschaftlich. Und durch die, beachtet die Feuersäule, welche die Augen von Paulus geblendet hat. Saulus und die Männer, die dabei standen, hatten nicht einmal das Wort bemerkt. Sie haben nichts gesehen, aber sie war so hell, dass die Augen von Paulus erblindeten. Von da an hatte er immer Probleme mit seinen Augen, seht ihr? Sie haben nun... Seht, weil er ein Hebräer war und er sagte, Herr, wer bist du? Nun, hätte dieser Hebräer irgendeinen Geist Herr genannt, dieser standhafte Mann, der unter Gamaliel, dem berühmten Lehrer, gelehrt wurde? Und er wusste, warum es der Herr war. Es war der Herr, der sein Volk aus Ägypten herausführte. Da stand diese Feuersäule und sagte, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er sagte, Herr, wer bist du? Und er antwortete, ich bin Jesus. Nun, er ist hier, als derselbe, gestern, heute und für immer. Versteht ihr? Er kam zurück, wie er versprochen hatte, dass er in den letzten Tagen zurückkehren wird. Da ist er, der Heilige Geist, seht, der in den letzten Tagen zurückkehrt, um sein Volk zu führen. Nun schaut her, ganz am Ende des jüdischen und des samaritischen, dieser Offenbarungsform, das Wort Gottes, weil er die Gedanken kannte, die in den Herzen sind, zeigt er ihnen das, bevor sie hinweggenommen werden sollten. Aber der Schleier über ihrem Antlitz, über den ich heute Abend predigen wollte, hatte sie blind gemacht. Versteht ihr? Sie haben es nicht gesehen. Nun, wenn er das vorher bei den Völkern gemacht hat, welche eigentlich sind es drei? Ham, Sem und Japhet. Wenn er das getan hat und die Gemeinde aufgrund intellektueller Vorstellungen reinließ, dann hätte er falsch gehandelt. Aber er ist derselbe gestern für Ham, Sem und Japhet. Derselbe gestern, heute und für immer. Und er hat verheißen, es zu tun. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und seht, wie Abraham durch seine Zeichen und so weiter ging. Und das letzte Zeichen, das er Gott tun sah, war Gott selbst. Er sah ihn im Licht und in allem Möglichen. Aber Gott selbst erschien in einem Menschen, der isst und trinkt. Einmal sagte jemand zu mir, ein Prediger, Bruder Voss eigentlich, er sagte, Bruder Branham, willst du mir sagen, dass du denkst, dass derjenige, der da aß, der da stand und dieses Kalbfleisch aß und Maisbrot aß und die Milch, dass du denkst, das war Gott? Ich antwortete, aber sicher. Abraham sagte, dass er es war. Er war derjenige, der mit ihm gesprochen hat. Er musste es wissen. Er sagte, er sei Elohim. Er sagte, seht, er kam herab, um eine Ermittlung durchzuführen, denn er führt jetzt das Ermittlungsverfahren durch, um zu sehen, wer gläubig ist. Wir haben so viel darüber getönt. Er ermittelt nur, um zu sehen, wer wirklich gläubig ist. Seht ihr? Und er hat sich selbst offenbart. Er schickte eine kleine Weizensorte zu ihnen hinab, wie in den modernen Botschaften, die wir in Babylon hören. Aber seht, was er dort mit der Gemeindeauswahl gemacht hat. Er hat ihr auch eine Chance gegeben, seht ihr? Seht ihr, was ich meine? Und er hat sich... Mein Gott, was hat er getan? Wie ihr wisst, sind wir aus 16 Elementen der Erde gemacht. Aus Pottasche und Erdöl und kosmischem Licht und so weiter. Er griff einfach rüber und holte eine Handvoll Atome und kosmisches Licht, Erdöl und sagte, pff, steig da hinein, Gabriel. Und er hat noch einen gemacht, in den er selbst steigen konnte. Das ist unser Gott. Und nachdem er Abraham seine Botschaft übergeben hatte, verschwand er und kehrte wieder zurück zu Gott. All diese Atome, und so zerfielen sie einfach wieder, wie ein Feuer. Die Säuren und die Chemikalien im Holz und die Kohle und was immer man verbrennt, aufbricht und sich ins Unsichtbare zurückverwandeln. Ich freue mich so darüber, dass mein Vater so ist. Seht ihr, ich weiß, dass nachdem dieser Körper zu nichts geworden ist, so dass man nichts mehr erkennen kann, außer den Chemikalien, woraus er bestand, dass er eines Tages rufen wird und ich werde ihm antworten, jawohl. Meine Frau sagte vor kurzem, als ich mir die 2 oder 3 Haare gekämmt hatte, die mir noch geblieben sind, Billy, weißt du was? Bald wirst du eine Glatze haben. Ich antwortete, aber ich habe keines von ihren verloren. Sie sagte, dann sag mir mal bitte, wo sie sind. Ich erwiderte, in Ordnung, Schatz, das werde ich, wenn du mir sagst, wo sie waren, bevor ich sie bekommen habe. Wo auch immer sie waren, bevor ich sie bekam, dort werden sie auf mich warten, bis ich zu ihnen komme. Amen. Halleluja. Das ist mein Gott. Das ist unser Gott. Sicher. Und wenn wir Abrahams Kinder sind, dann glauben wir es. Jawohl, so ist es. Er ist unser Gott. Ich muss mich beeilen. Die Feuersäule wurde wissenschaftlich belegt. Und genauso durch die Wirkung, durch ihr Wesen und alles andere. So wie es war, als sie im Leib von Gottes einzigem gezeugten Sohn wohnte, so wohnt sie auch im Leib seiner Adoptivsöhne des letzten Tages. Nun, ich weiß, Brüder, wir haben schon so viele Nachahmungen gehabt, aber die Bibel sagte, dass dies geschehen würde, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, seht ihr? Es muss einfach geschehen, aber lasst euch nicht davon blenden, wenn ihr einen falschen Dollar seht. Denkt daran, dass er einem Echten nachgemacht wurde. Seht ihr? Wenn nicht, dann ist es ein Echter. Aber es gibt den echten Heiligen Geist, den echten Christus. Ganz sicher. Er ist der Heilige Geist. Beachtet nun, die Feuersäule ist heute immer noch lebendig und unter uns. Nach all diesen Tausenden von Jahren ist sie immer noch hier. Das ist ein Paradoxon. Der Same im Boden ist ein Paradoxon. In etwa 12 Minuten komme ich zum Schluss. Also der Same in der Erde ist ein Paradoxon, wie diese kleine Samenkorn in der Erde geht und stirbt. Und wenn dieses kleine Korn in der Erde stirbt, dann nehmt noch einmal eine Handvoll diesem Dreck, bringt ihn ins Labor, untersucht. Ihr werdet diesen Lebenskeim nicht finden, auch wenn ihr euch noch so anstrengt. Wissenschaftlich gesehen ist davon nichts mehr vorhanden, was man vorzeigen konnte. Aber lasst einfach die Sonne, die ihre richtige Position gelangen, und dann beobachtet, was dann passiert. Es kommt von irgendwoher, es ist unglaublich, es ist einfach ein Paradoxon. Man kann es nicht erklären, seht, alles davon stirbt, außer dem Leben, und das Leben ist unsichtbar. Und wo immer dieses winzige Leben ist, es ist übernatürlich. Und obwohl der natürliche Körper komplett verschwunden ist, lebt das Übernatürliche immer fort. Nun, man kann dieses kleine Samenkorn vergraben. Hört jetzt gut zu, Freunde, dieses kleine Samenkorn kann in der Erde vergraben werden, aber wenn dieser Same nicht mit dem Männlichen zum Keimen gebracht wurde, ist mir egal, wie gut der Same aussieht, er wird niemals leben, versteht ihr? Es ist mir wurscht, wie schön unsere Versammlungsgebäude werden, wie wir sie versuchen, hübsch zu machen, wie elegant und gebildet wir werden, wenn wir nicht mit dem Männlichen in Kontakt kommen. Und das Männliche ist das Wort, seht ihr? Dann gibt es für euch keine Auferstehung. Es wird unmöglich für uns sein. Versteht ihr? Lasst uns zum Beispiel den Mais nehmen. Wir leben in einer Zeit der Hybride. Alles ist Hybrid, bis man sogar die Gemeinde hybridisiert hat. Das stimmt. Sie haben die Gemeinde hybridisiert. Von einer Wortgemeinde zu einer Gemeinde mit intellektuellem Glaubensbekenntnis. zu einer Konfession. Jesus hat nie gesagt, geht und macht Konfessionen. Er hat nie gesagt, geht und baut Bibelschulen. Er sagte, predigt das Evangelium, demonstriert die Kraft des Verheißungswortes für diesen Tag. Versteht ihr? Aber wir haben es hybridisiert zu, jetzt haben wir eine schöne Gemeinde. Ihr Pfingstler, Frauen, eure Mütter standen früher in der Ecke ohne Strümpfe in alten, ausgelatschten Schuhen, dieser Stoffschuhe, und schlugen das Tamburin. Die Konfessionen lachten sie aus und machten sich lustig über sie. Papa stand da, hat einen Haarschnitt nötig und glaubte den Mais auf, von irgendwoher am Straßenrand, und damit euch Kinder zu ernähren. Wie schade, dass ihr davon weggekommen seid. Dafür habt ihr jetzt einen Haufen Rickies und drinnen, die daherkommen wollen und wie der Rest von ihnen, so wie Israel damals, einen eigenen König haben wollte. Man will einen eigenen, bestimmten, versteht ihr? Und was habt ihr jetzt? Einen Haufen studierter Rickies. Das stimmt, man hat diese verständnisgemäße, sie wollen wie die anderen sein, wie Doktor so und so, seht ihr? Und wohin er das geführt hat. Sie sind hübscher, ja, das stimmt. Sie sind bessere Gemeinden. Aber wo blieb der Geist, der mal da drin war? Wo sind die Gebetsversammlungen, welche die ganze Nacht dauerten, wegen der Sünden der Stadt? Erinnert euch, dass der Heilige Geist sagte, gehe hin in den letzten Tagen und versiegele nur diejenigen, die weinen und seufzen wegen der Gräuel, die in der Stadt geschehen sind. Ich möchte, dass ihr Gottesdiener eure Hände auf dieses Mitglied eurer Gemeinde legt, ihr Pfingstprediger. Dann, wenn ihr es gefunden habt, dann kommt, und ich werde mich bei euch entschuldigen. Sucht dieses Mitglied, das Tag und Nacht nicht zur Ruhe kommen kann, weil es um den Gräuel der Stadt begangenen Sünden weint. 90% von ihnen bleiben zu Hause und schauen sich stattdessen We Love Susie im Fernsehen an. Oh, sie sprechen in Zungen, sicher. Sie springen auf und ab und schreien. Das ist in Ordnung, nichts dagegen. Auch nichts gegen eure Organisation. Aber ich versuche, über Leben zu sprechen. Wo ist es geblieben? Nun zeigt mir das Mitglied. Seht, wie weltlich, wie gleichgültig wir. Das Äußere drückt immer das aus, was im Inneren ist. An ihren Früchten erkennt man sie. Wo ist es geblieben? Ich frage nur, stelle nur diese Frage, bevor ich verurteilt. Seht ihr, stellt euch einfach selbst die Frage. Gut, also seht ihr, ich will euch nicht verletzen, ich will euch helfen. Versteht ihr? Ich versuche euch zu helfen. Dieser Same muss sterben. Als die Jünger, diese Griechen, zu Jesus kamen und sagten, wir wollen Jesus sehen, was hat Jesus da ihnen geantwortet? Das Erste, was er sagte, war, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Er hat ihnen erklärt, wie sie ihn sehen können. Sterbt euch selbst, sterbt euren Sittenlehre, Ethik und euren Überzeugungen, Glaubensbekenntnissen und alledem. Seid einfach im Wort, in Christus geboren. Es ist paradox zu sehen, wie es zum Vorschein kommt. Ich erinnere mich, dass ich vor nicht allzu langer Zeit hier unten war, in einem kleinen Ort namens Acton in Kentucky, ganz hinten in den Bergen. Dort war ich noch nie. Ein Mann namens Herr Wood und ich, er war ein Zeuge Jehovas. Er war bei einer Versammlung dabei und der Heilige Geist sprach. Er hatte einen Jungen mit einem verkrüppelten Bein, dass er so hinter sich herzog, und ich stand auf dem Podium und predigte einfach, und ich schaute und sagte, ich sehe einen Mann, der ganz hinten in der Halle sitzt, dreimal so lang wie hier und große Zelthalle, und ich sagte, und wir waren oben in der Nähe, oben bei den großen Seen, und dieser Mann, sagte ich, er hat einen Jungen. Der Mann kommt aus Kentucky, ganz unten in Kentucky. Er ist ein Bauunternehmer. Sein Name ist Banks Wood. Er hat einen Jungen, der eine Kinderlähmung hat. Er zieht sein Bein nach. Ich sagte, so spricht der Herr, er ist geheilt. Seine Frau stand auch dabei. Nun, heute Morgen sind viele Leute von mir, die David Wood kennen. Wie viele sind hier, die David Wood kennen? Das stimmt. Dann stand er auf und sein Bein war völlig normal. Damit war das Problem Zeugen Jehovas erledigt. Und außerdem hat er durch dieselben Visionen sein ganzes Volk geführt. Sein Bruder kam zu ihm, um sich über ihn lustig zu machen und ihn einfach zu zerreißen, und sagte, was tust du denn nur, einem diesen Fanatiker zu folgen, einer dieser modernen Sekten, ein Leser bei den Zeugen Jehovas. Er sagte, nun, der Mann ist da draußen und mäht Gras. Ich hatte einen großen alten Strohhut auf und mähte draußen auf dem Feld. Ich kam herein und setzte mich. Er sagte, Bruder Banks sagte, das ist mein Bruder, Lyle. Ich sagte, oh, guten Tag, Mr. Wood. Er antwortete, hallo. Oh, wirklich arrogant. Ich saß dort eine Weile, dann hat der Herr mir eine Vision gezeigt. Ich sagte, Herr Wood, fragte ich, ich nehme an, Sie glauben das nicht. Er antwortete, das tue ich ganz sicher nicht. Und er sagte, so etwas gibt es nicht. Er sagte, das ist nur ein Haufen Mist, in den Sie meinen Bruder da hereingezogen haben. Und ich sagte, Sie wissen, dass die Bibel sagt, ein Wort gegen den Heiligen Geist wird nie vergeben werden? Ich sagte, was nun? Jesus tat doch dasselbe. Seht, er hat so etwas noch nie gesehen, versteht ihr? Deshalb sagte er, an so etwas glaube ich nicht. Und ich sagte, in Ordnung, aber wenn Sie an etwas glauben würden, dann würden Sie zu Ihrer Frau zurückkehren, die Sie verlassen haben. Er drehte sich um und sah mich an. Nun, er wusste nicht, dass ich seine Gedanken erfasste. Wie merkwürdig, die Leute kommen vorbei, ich sehe das vom Podium aus, und sie denken nicht, dass ich ganz genau weiß, was vor sich geht. Er enthüllte die Dinge um einen herum, versteht ihr? Aber man kann davon nicht sprechen. Jesus wusste die ganze Zeit, dass Judas bei ihm war, aber, seht, beachtet es einfach nicht, denn es hat seinen Zweck, seht ihr? Und nur, dann setzte er sich und sagte, er sah sich um zu Banks, als hätte Banks es mir weitererzählt. Das ist sein Bruder. Ich sagte, Sie haben zwei Kinder, zwei kleine, blonde Jungs. Er blickte wieder zu Banks auf. Ich sagte, was denken Sie, dass Banks mir das erzählt hat? Ich sagte, wie wäre es denn hiermit? Vorletzte Nacht sind Sie mit einer Frau mit einem rotbraunen Haar ausgegangen und Sie waren in einem Zimmer und in diesem Zimmer klopfte jemand an die Tür und Sie schickten Sie zur Tür, weil Sie Angst hatten. Das war eine gute Entscheidung, denn sonst wäre Ihnen der Kopf weggeschossen worden. Ein weiterer Liebhaber von ihr stand dort mit einer Pistole in der Hand. Er sagte, Gott sei mir barmherzig. Gott weiß wie. Jetzt ist er ein liebvoller, überzeugter Christ. Sein Vater kam auf dem gleichen Weg, auch seine Schwestern und alle anderen. Zwischen einer meiner Versammlungen waren wir in Kentucky, unten auf Eichhörnchenjagd. Ich hatte 2 Wochen Zeit. Es wurde richtig trocken. Wie viele habt ihr schon Eichhörnchen gejagt? Oh, meine Brüder, es gibt nichts Besseres. Also gebt mir ein Kleinkalibergewehr, Mitte August, und ich bin zu Hause, wie der Herr da draußen mit einem spricht und was man da alles lernt, oh, und so weiter. Passt auf, dann haben wir, es wurde richtig trocken oben auf den Hügeln, wo wir waren. Er sagte, ich kenne einen alten Mann, er ist ungläubig, sagte er, der hat 200 Hektar Land voller Hügel, wie den hier, und dazwischen den Kuhlen und Mulden, wie man sie dort nennt, die man durchwandern kann. »Könnten wir vielleicht ein paar Eichhörnchen jagen«, sagte er, »weil es dort so feucht ist.« Er sagte, »aber er ist ein grobschlächtiger Mensch, ein alter Kerl.« Ich sagte, »komm, lass uns zu ihm runtergehen.« Und ein paar Monate vorher, bevor wir von diesem Gebiet erfuhren, da hatte ich eine Versammlung auf dem Methodist Campgrounds in Acton, Kentucky. Und an diesem Abend, während der Heilige Geist die Unterscheidung vornahm, da saß eine Frau ganz weit hinten auf dem Gelände. Ihr Name wurde aufgerufen und ihr wurde gesagt, Sie haben eine Schwester, die mit Magenkrebs im Sterben liegt. Sie war gerade in Louisville und Sie haben sie aufgemacht. Der Krebs war so um sie herum gewachsen, dass man, sie konnten sie nicht operieren. Und es ist Frau so und so. Sie stand auf und begann zu weinen. Ich sagte, als Sie heute Abend von zu Hause weggingen, haben Sie von einer Kommode mit einer Marmorplatte ein kleines Taschentuch genommen und es in Ihre Handtasche gesteckt. Es hat eine kleine blaue Figur in der Ecke. Seht ihr? Ihr sagt, wie, das klingt sehr. Nun, was ist mit Jesus, der sagte, wo dieser Fisch die Münze im Maul hatte? Was ist mit dem Propheten, der dem Mann sagte, dass die Maultüre zurückgekehrt seien? Seht, ihr solltet einfach. Der Teufel ahmt das nach, ja, aber man hat noch nie von einem gehört, der das Evangelium predigt und dadurch Seelen gerettet werden. Seht ihr? Versteht ihr es? Ihr solltet es besser wissen. Dann müssen wir feststellen, dass ihr gesagt wurde, nimm dieses Taschentuch und lege es auf deine Schwester, denn so spricht der Herr, sie wird leben. Nun, ihr wisst nicht, kennt jemanden von euch, etwa diesen Bruder Ben? Seinen Namen habe ich vergessen. Bryant, genau, Ben Bryant. Oh, ihr würdet ihn niemals, ihr würdet ihn immer erkennen, wenn ihr ihn nur einmal gesehen habt. Wenn er hier wäre, würde er schreien, so seine Hände und Füße in die Luft werfen und schreien. Also einmal, da ging er mit dieser Frau, um es auf den Taschentuch zu legen, um ihr dort das Taschentuch aufzulegen und 1-2 Jahre später gingen wir dann auf Eichhörnchenjagd. Er sagte, lasst uns da runterfahren. Ja, ich wusste nicht, dass es das gleiche Land ist. Es war etwa 30 Kilometer entfernt von da, wo wir waren. Wir fuhren also dort hinunter und bogen weit ab über die Hügel und hinab durch die Senken und wieder hoch durch ein Feld voller Besensalbei und dann hier entlang, bis wir zu einem großen alten Haus kamen. Und dort saßen zwei alte Männer unter einem Apfelbaum. Ihre alten Schlapphüte hatten sie weit heruntergezogen. Er sagte, das ist er und denk daran, Junge, er ist bärbeißig. Er sagte, er ist ein Taugenicht, ein Gottloser. Also hielten wir an und ich sagte, dann sprich besser du mit ihm. Wenn er mitkriegt, dass ich ein Prediger bin, lässt er uns bestimmt nicht jagen. Deshalb erwiderte er ging zu ihm hinauf und blieb dort stehen. Er stand da mit einem großen Klumpen Kautabak im Mund und der Saft rielte ihm den Bart hinab, während er da so stand. Dann kam er entgegen und sagte, nun, sagte er, hallo, treten Sie näher. Daraufhin ist er zu ihm aufgegangen und er sagte, mein Name ist Wood. Er sagte, ich bin Banks Wood. Er sagte, ich und mein Freund haben dort drüben gejagt, sagte er, ein paar Tage lang, dort oben in der Nähe von Acton. Und er sagte vielmehr, es ist so trocken, sagte er, und wir könnten nicht in den Wald. Aber dort draußen hat es kaum Eichhörnchen. Er sagte, ich weiß, dass es um ihr Gelände herum Warnschilder hat, aber ich dachte mir, vielleicht könnte ich sie fragen, ob sie mich hier jagen lassen. Er fragte, welcher Wood bist du? Er antwortete, ich bin Jim Woods Junge. Das war der Jehova-Leser, der Zeugnisleser, seht ihr? Und er sagte, der alte Jim Wood ist einer der ehrlichsten Männer dort. Sie lebten damals in Indiana. Sie sagten, der ehrlichste Mann, den es je in diesem Land gab. Er sagte, ich kann mich darauf verlassen, dass sie nicht einer meiner Kühe töten oder ein Feuer anzünden. Er sagte, bedienen Sie sich einfach. Er sagte, nur zu, jagen Sie darin. Er sagte, ja, ich habe hier 200 Hektar. Fühlen Sie sich wie zu Hause. In Ordnung, sagte er, danke. Er sagte, ich denke, es ist in Ordnung, wenn mein Pastor mitkommt. Er fragte erstaunt, Ihr was? Er sagte, mein Pastor. Brauche ich zu lange? Na gut, ja. Er sagte, mein Pastor. Und er sagte, Wood, du willst mir doch nicht sagen, dass du so tief gesunken bist, dass du deinen Prediger mitnehmen musst, wo immer du auch hingehst, sagte er. Ich dachte, es wäre dann an der Zeit für mich, auszusteigen. Also stieg ich aus dem Auto und ging herum. Ich sagte, guten Tag. Er sah mich an, hat seinen Tabak im Mund herumgespült, wisst ihr, und dann so ausgespuckt. Er sagte, du bist also ein Prediger. Ich sagte, er sah mich an, ich war überall voll mit Eichhörnchenblut, unrasiert. Außerdem hatte ich seit 2 Wochen nicht gebadet, wisst ihr, und nachts lag ich da auf dem Waldboden zum Schlafen, wisst ihr. Und ich antwortete, vielleicht sehe ich nicht wie einer aus, aber ja, ich bin einer. Und er sagte, nun, sagt er, zumindest kann ich respektieren, dass Sie wie ein menschliches Wesen aussehen. Er sagte, Sie sehen nicht aus wie diejenigen Prediger, die ich... Also antwortete ich, nun, ich danke Ihnen. Er sagte, ich bin irgendwie gegen euch Jungs. Ich antwortete, Herr Wood hat mir erzählt, dass Sie das seien. Er sagte, wissen Sie, ich bin ein Gottloser. Zumindest sagt man mir das nach. Und ich wandte ein, ja, aber ich glaube nicht, dass das was zum Prahlen ist, oder? Und er sagte, nun, sagte er, ich weiß nicht. Er sagte, ich glaube, euer Schlag bellt den falschen Baum hoch. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ein lügender Hund, seht ihr? Der Waschbär ist gar nicht da oben, versteht ihr? Also sagte er, ich glaube, ihr bellt den falschen Baum hoch. Da oben ist nichts und ihr alle lügt doch nur. Ich antwortete, natürlich, darüber kann man diskutieren. Und er sagte, ja, ich habe mir schon gedacht, dass Sie das so sehen. Er sagte, sehen Sie mal her. Er sagte, sehen Sie den alten Schornstein da oben? Dort steht das alte Haus. Ich bin dort oben geboren. Mein Papa hat dieses Haus vor etwa 75 Jahren gebaut. Er sagte, ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier über die Hügel gegangen. Ich habe überall Ausschau gehalten. Oben am Himmel. Einfach überall. Ich habe keinen Gott gesehen. Keine Engel oder sonst etwas. Ich antwortete, nun, darüber lässt sich diskutieren. Und er sagte, ich habe nie einen von euch getroffen, von dem ich nicht den Eindruck hätte, dass er lügt. Er sagte, ich möchte eure Gefühle nicht verletzen, aber ich... Nun gehe ich nun auf die Jagd oder werde ich ihn mal richtig zurechtstutzen? Und so entschied ich mich, dass ich ihm einfach... Mama sagte immer, wenn man einer Kuh genug Leine gibt, erhängt sie sich. Versteht ihr? Und so dachte ich mir, mach weiter. Ich antwortete, ja, da ist was dran. Und er sagte, ich traf. Einmal habe ich von einem Prediger gehört, bei dem ich dachte, dass, wenn ich ihm einmal begegne, dass ich mit ihm reden werde. Er sagte, er könnte etwas gehabt haben. Und er, wir haben ein bisschen geredet, wisst ihr? Und ich fragte ihn, wer war das? Er sagte, das war sein Kerl. Wie war nochmal sein Name? Er war hier oben in Acton. Ich glaube, sie nannten, ich habe vergessen, wie er hieß. Branham. Ich schaute zu Wood hinüber und Bruder Wood sagte, Er sagte, wisst ihr, sagte, die alte Frau Cosmo lebt hier oben auf dem Hügel. Und er sagte, wir haben sie zum Arzt in Louisville gebracht. Und er sagte, dass sie Krebs hat. Und sie haben sie einfach wieder zugenäht. Er sagte, dass der Arzt ihnen Medikamente gegeben hat, die sie ihr geben sollten, und diese werden sie bis zu ihrem Tod ruhig stellen. Und dann war sie gerade kurz vor ihrem Tod. Er sagte, sie konnte sich nicht einmal aufrichten im Bett. Er sagte, wir müssten das Bettlaken unter ihr herausziehen. Und wir konnten sie nicht auf die Bettpfanne legen. Sehen Sie, direkt da. Er sagte, meine Frau und ich gingen jeden Morgen hoch und bezogen ihr Bett neu. Und sagte, da war ein Prediger von weit her, irgendwo von Indiana. Er sagte, er kam hier runter und hielt eine Versammlung da oben ab. Und er sagte, dieser Mann stand an diesem Abend da und erzählte ihrer Schwester so und so von einem Taschentuch, das sie in ihrer Tasche hatte. Er sagte, und sie ging weiter, und sie sagte, sie brachte einen Haufen dieser heiligen Wälzer nach durch. Und sagte, ich dachte, sie hätten die Heilsarmee in ihrer Nacht dort oben auf dem Hügel. Das war der alte Ben, der so geschrien hat, wisst ihr? Weiter, sagt er, ich dachte nun, sie ist also gestorben. Das ist ihre Familie. Oh, wisst ihr, wie das auf dem Land ist. Sie haben nun einander und sie lieben und leben füreinander. Schade, dass wir das nicht in der großen Städten so haben. Sie sagten also, wir, und sie war gerade am Sterben. Und ich dachte, das war's dann mit ihr. Er sagte, jetzt ist es zu spät abends. Wir müssen bis früh warten, um ihre Leiche abzuholen. Er sagte, dann hole ich meinen Wagen, ich fahre hinauf und hole sie und trage sie raus, damit wir sie rüber zum Campbellsville, Kentucky, etwa 40 Meilen von hier, zum Leichenbestatter bringen konnten. Er sagte, der Bestatter muss vor zur Hauptstraße kommen, die etwa 8 bis 10 Meilen von hier entfernt ist. Er sagte, von dort kann er dann die Leiche abholen. Und er sagte, es ist nicht nötig, noch heute Abend dorthin zu gehen. Sie würden nur weinen. Er sagte, wir waren einfach bis morgen früh. Er sagte, wissen Sie, als ich am nächsten Morgen dorthin ging, hatte diese Frau ein Apfelküchlein gebraten und sie und ihr Mann saßen gerade am Tisch und waren dabei, es zu essen. Dabei hat sie eigentlich nur noch von Gerstenwasser ernährt. Ich dachte, oho. Und ich sagte, halt, warte mal. Ich sagte, das glauben Sie doch nicht? Er erwiderte, das glauben Sie wohl nicht. Und ich sagte, nun, Sie waren ja derjenige, der gesagt hat. Ich dachte mir, Alter, jetzt wirst du zu mir predigen. Versteht ihr? Er sagte, Sie glauben das wohl nicht. Ich antwortete, Mann, wollen Sie mir erzählen, dass so etwas in unserem heutigen wissenschaftlichen Zeitalter, in dem wir die besten Ärzte haben, noch passieren könnte? Er sagte, wenn Sie es nicht glauben wollen, bringe ich Sie dort hinauf und beweise es Ihnen. Jetzt predigt der Gottlose mir von Gott. Amen. Ich erwidere, nun, Sie, ist das Ihr Ernst? Er sagte, natürlich. Ich fragte ihn, nun, was war es? Er sagte, ich möchte, wenn ich diesen Mann jemals treffen sollte, werde ich ihn fragen, was um alles in der Welt es war, das ihn davon erzählt hat und woher er wusste, dass es dieser Frau wieder gut gehen würde. Seht ihr? Er sagte, ich werde ihn danach fragen. Ich sagte, nun, das wäre eine gute Sache. Und ich sagte, sagen Sie, darf ich mir einen dieser Äpfel nehmen? Er lag auf dem Boden. Es wurde Herbst, es war eine zweite Augustwoche und die Blätter fielen bereits von den Bäumen und da lagen Äpfel und es waren schöne Äpfel. Ich hob einen auf und rieb ihn an dem alten schmutzigen Hosen ab und fing an, ihn zu essen, wisst ihr? Er sagte, ja, bedienen Sie sich, sonst werden Sie von den gelben Jacken, also von den Wespen, gefressen. Wie viele wissen, was Gelbjacken sind? Er sagte also, die Gelbjacken fressen Sie auf. Sie können sich bedienen. So antwortete ich, also gut, und begann zu essen. Ich bemerkte, Junge, das ist aber ein leckerer Apfel. Er sagte, oh ja, ich habe diesen Baum dort vor 50 Jahren selbst gepflanzt, an diesem Bach. Ich sagte, hey, sieht so aus, als ob wir einen frühen Herbst haben werden. Ich sagte, sehen Sie sich das an. Ich sagte, ich frage mich wohl, warum die Blätter von diesem Baum fallen, bevor wir überhaupt eine kühle Nacht haben. Im August, dem wärmsten. Oh, sagte, das Leben hat sie verlassen Oh, das ist es, das ist, was es bewirkt. Er antwortete, ja, sie werden gelb und fallen ab. Und ich sagte, wo ging das Leben hin? Und er antwortete, es ging in die Wurzeln hinunter. Und ich fragte, warum hat er das getan? Seht ihr, er antwortete, nun, wenn es nicht in die Wurzel geht, sagt er, wird der Winter den Baum töten. Den Lebenskeim, er ist im Saft des Baumes und er geht runter in die Wurzel. Und was für ein schönes Zeugnis vom Tod, Begräbnis und der Auferstehung, seht ihr? Ich fragte, und was passiert dann? Bleibt es da unten? Er antwortet, nein, nein. Ich sagte, es kommt im nächsten Frühjahr wieder und bringt ihnen wieder einen Haufen Äpfel, genau. Und sie können hier sitzen und sie essen, genau. Und dann sagen sie, dass sie Gott nie gesehen haben? Er antwortete, nun, das ist einfach die Natur. Ich sagte, stimmt das? Jawohl. Ich sagte, ich möchte Sie etwas fragen. Wenn es nur die Natur ist, dann sagen Sie mir noch bitte, welche Intelligenz diesen Baum, diesen Saft im Baum warnt. Er hat ja gar keine eigene Intelligenz, aber welche Intelligenz treibt diesen Saft in den Wurzeln hinunter und sagt, geh runter und versteck dich jetzt in den Tiefen der Erde, bis alle Schwierigkeiten vorbei sind, dann lasse ich dich wieder hochkommen. Seht ihr? Sagen Sie mir es. Das Leben, das im Blatt war, nun den Körper starb, das Blatt ist abgefallen, aber das Leben selbst ging hinunter und kommt in einem neuen Blatt wieder zurück. Seht ihr? Ich sagte, das Leben versteckt sich und ging hinab in die Erde. Hiob, wie ich gestern Abend sagte, oh, versteckte mich im Grab. Seht, bis dein Zorn vorüber ist. Er sah natürlich die Trübsal kommen. Beachtet, er sagte, verstecke mich. Er antwortet, nun, das ist einfach die Natur. Und ich fragte ihn, wenn ich einen Eimer Wasser hier auf den Pfosten stelle, dann läuft dieses Wasser jeden August den Pfosten hinunter und dann im nächsten Jahr läuft es wieder hoch in den Eimer? Er antwortete, nein, natürlich nicht, es hat ja kein Leben. Und ich sagte, sehen Sie, Sie haben es erfasst. Sehen Sie, das ist das Leben. Ich sagte, sehen Sie, das ist Gott. Er erwiderte, ach, an sowas habe ich noch nie gedacht. Ich sagte, dann sagen Sie mir, was es bewirkt. Er sagte, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es bewirkt. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, das liegt in der Natur. Ich sagte, nun, wer bestimmt die Natur? Ist die Natur intelligent? Nein. Er sagte, nun, so habe ich das noch nie gesehen. Und ich sagte, ich werde nun gehen und hier Eichhörnchen jagen, wenn es Ihnen recht ist. Er erwiderte, ja, bedienen Sie sich. Ich sagte, wenn ich zurückkomme, falls ich zurückkomme, Sie werden jetzt sehr fleißig darüber nachsinnen. Und wenn ich zurückkomme, sagen Sie mir, welche Intelligenz dem Leben in diesem Baum sagt, dass es in die Wurzel gehen und im nächsten Frühjahr zurückkommen soll. Und ich sage Ihnen, es war dieselbe Instanz, die mir sagte, dass diese Frau dort oben leben würde, die den Krebs hatte. Und er sagte, Ihnen sagte? Ich antwortete, genau. Er fragte, sind Sie dieser Prediger? Ich antwortete, jawohl, ich bin Bruder Branham. Und dort unter diesem Baum, an jenem Nachmittag, führte ich ihn durch, so eine einfache kleine Sache zu Christus. Tränen liefen ihm über die Wangen. Und ein Jahr später fuhr ich wieder hinunter. Ich bog mit meinem Lastwagen ab auf den Hof. Sie waren weggezogen. Er war weg. Er war gestorben. Und als ich von der Jagd zurückkam, stand seine Frau dort und schnauzte mich an, weil ich auf einem ausgeschilderten Gelände gejagt hatte. Er hatte mir nämlich gesagt, ich könne jederzeit jagen, wenn ich will. Sie wusste nicht davon, dass er das gesagt hat. Also ging ich auf sie zu und sagte, oh, es tut mir leid. Ich sagte, ich bin heute früh gekommen und habe den Wagen hier geparkt, wo man es sehen kann. Sie sagte, dann mit dem Nummernschild aus Indiana? Ich sagte, jawohl. Ich sagte, ihr Mann, sie unterbrach mich, mein Mann ist seit fast einem Jahr tot. Sie saß dort auf der Veranda hinter dem Haus und schälte Äpfel von demselben Baum. Ich sagte, nun, er hat es mir erlaubt, bevor er starb. Sie sagte, das glaube ich nicht. Ich sagte, ich war eines Tages da draußen, sagte ich, und ich kam hoch zu ihm und ich habe mit ihm geredet. Es hieß, er sei ein Gottloser. Sie ließ den Apfel fallen, sah sich nach mir um und sagte, bist du Bruder Branham? Ich antwortete, jawohl. Sie sagte, verzeih mir. Sie sagte, verzeih mir. Sie sagte, er starb schreiend, mit beiden Händen in der Luft und lobte Gott. Er wusste, dass er wiederkommen würde, so wie dieses Blatt wiederkommt. Seht ihr? Ein Paradoxon. Einfach unerklärlich. Vor kurzem saß ich einfach so rum und hab ein Eis gegessen. Gleich bin ich fertig. So saß ich da und aß ein Eis, als ein alter Apotheker zu mir sagte, weißt du, Bruder Branham, glaubst du an Paradoxe? Und ich sagte, ja. Er sagte, einmal habe ich deine Botschaft, ein Paradoxon, auf einem Tonband gehört. Er sagte, vor vielen Jahren, während der Depression, sagte er, mussten die Menschen vom Land, die auf Hilfe angewiesen waren, eine Bewilligung abholen, damit die ihre Arznei bekommen. Er fuhr fort, sie mussten in langen Schlangen stehen, sagte er, aber eines Tages, eine seltsame Sache, er sagte, ich saß dort hinten und habe eine Zeitung gelesen und mein kleiner Junge war dort drüben. Er fuhr fort, eine kleine Frau stand da draußen in der Schlange. Sie war schwanger, wisst ihr, und sie war kurz vor der Niederkunft. Sie brauchte unbedingt eine Arznei. Der Doktor hatte sie ihr verschrieben und jetzt wollte sie die Medizin abholen. Er sagte, der Junge, die Mutter konnte einfach nicht mehr anstehen. Er brachte sie nach oben dort, er sagte zu meinem Sohn, ich werde mich für sie anstellen. Ich muss meine Frau nach Hause bringen, seht ihr? Er sagte, darf ich sie nach Hause bringen? Der Arzt hat gesagt, dass sie dieses Medikament heute Nachmittag nehmen soll und sie kann nicht mehr stehen. Er sagte, darf ich die Arznei für dieses Rezept abholen? Sehen Sie, hier habe ich die Bewilligung. Ich muss nur noch eine Einverständniserklärung besorgen, dass ich das machen darf. Und sagte, ich werde es Ihnen dann sofort bringen. Und mein kleiner Junge sagte, natürlich, in Zeiten der Depression, verstehen Sie, deshalb sagte er, es tut mir leid, das kann ich nicht. Wir haben Befehle, das nicht zu tun, das darf ich nicht. Und er sagte, er habe sich nur zufällig umgedreht und sich angehört, was da los war. Er schaute nach oben. Und die arme kleine Frau, ihr Mund war weiß und sie suchte Halt an der Wand, so ungefähr, und ihr Mann stand da, so nett, wie es nur sein konnte. Er sagte, warte mal, mein Sohn. Er sagte, ich ging und holte das Medikament für das Rezept, habe es quittiert und dem Mann ausgehändigt. Er sagte, Bruder Branham, als ich es übergeben wollte, sah ich auf und ich legte es in die Hände des Herrn Jesus. Er sagte, ich rieb mir die Augen. Ich habe wieder hingesehen. Er sagte, es war derjenige, der die Hand ausstreckte und die verschriebenen Arzneien entgegennahm. Er sagte, denkst du, dass ich nicht ganz richtig bin, Bruder Branham? Ich antworte, nein, absolut nicht. Was ihr den Geringsten dieser meiner Kleinen getan habt, habt ihr mir getan. Ein Paradoxon, sicher, das war es. Das Wort hat sich erfüllt. Es gibt viele große Paradoxe, über die wir sprechen könnten. Aber, liebe Freunde, lasst uns zum Abschluss hierüber nachdenken. Ein großes Paradoxon steht uns bevor. Die Entrückung. Lasst uns alle für diese Entrückung bereit sein. Lasst uns unsere Seelen jetzt vor Gott bereit machen, auf dass wir, wenn es soweit ist, dabei sein werden, wenn die Posaune des Herrn erschallt und die Zeit nicht mehr sein wird, wenn der ewige Morgen anbricht, hell und schön, und wenn unsere Auserwählten, die ihre Heimat jenseits des Himmels versammelt sind, wenn die Liste dort aufgerufen wird, lasst uns alle dabei sein. Heute Morgen habe ich an diesem Tisch Platz genommen und euch angeschaut. Vielleicht werden wir nie wieder gemeinsam frühstücken. Ist euch das bewusst? Es könnte das letzte Mal sein, dass wir zusammen frühstücken. Aber eines ist sicher, durch die Gnade Gottes werden wir eines Tages gemeinsam zu Abend essen. Dann werde ich auch dort oben über den Tisch schauen und euch erblicken. Und ich werde sagen, wisst ihr noch, damals in Tampa? Das war, als ich mich Gott völlig ergeben habe. Meine Güte, natürlich werden uns dann die Tränen über die Wangen laufen. Dann wird der König in aller seiner Pracht herauskommen, uns alle Tränen von den Augen wischen und sagen, weinet nicht, meine Kinder, es ist alles vorbei, tretet ein in die Glückseligkeit des Herrn, die seit der Gründung der Welt für euch vorbereitet war. Lasst uns unsere Häupter beugen. Himmlischer Vater, Zeit hat bei uns so einen hohen Stellenwert. Herr, wir sind einfach erdgebunden und nur einige Minuten hier und dort und sie läuft uns einfach davon. Und wenn wir mit dir reden, glauben wir, dass wir mit dir auferstanden sind und jetzt an himmlischen Orten in Christus Jesus sitzen. Und du bist heute Morgen bei uns. Wir sind uns dessen bewusst. Wir wissen, dass du hier bist. Und wir sprechen über das Thema Paradoxon, etwas Übernatürliches. Es ist ein Paradoxon, dass du überhaupt einen Nichtsnutz wie mich errettet hast. Wie konnte meine Familie, die Sünder waren, auferstehen? Hinterwäldler, wie konntest du je ein Weizenkorn aus diesem Unkraut machen? O Herr, ein Paradoxon. Die meisten aus meiner Linie starben in ihren Stiefeln, beim Kampf, mit Waffen. O Gott, aber deine Gnade hat mich gerettet. Ich bin dir immer dankbar, Gott, ich bin dir immer dankbar. Ich bete für andere, Herr, wenn sie nur diese wunderbare Person kennen würden, Christus. Und ich sehe, Herr, wie sie sich mit einer intellektuellen Vorstellung zurücklehnen und in Wahrheit nicht wissen, was die Person Christus ist. Herr, mach es ihnen bewusst. Hilf diesen feinen Leuten, Herr, meinen Brüdern, diese Gottesdiener und Geschäftsleute, die sich in dieser großen Stunde der Dunkelheit zu ihren Überzeugungen bekannt haben. Herr, sie stehen dazu, manchmal sogar entgegen dem Druck ihrer Organisationen. Segne sie, Vater, segne jeden Einzelnen. Und jetzt, während wir unsere Häupter geneigt halten, frage ich mich, ob es heute Morgen hier jemanden gibt, der sich nicht sicher ist, ob das kleine Blatt, mit dem du jemanden Schatten spendest, wenn das Leben es verlassen sollte, um wieder zur Erde zurückzukehren, ob es wieder auferstehen wird? Würde der Same am Männlichen keimfähig gemacht, auf das er dann wieder hervorbricht? Wenn du dir nicht absolut sicher bist, Freund, dann lasst uns jetzt dafür beten. Wisst ihr, was das Leben ist? Es ist der Heilige Geist. Wenn ihr diesen Heiligen Geist nicht in euch empfangen habt, das heißt, das Leben, das in der ersten Pflanze war, die hervorgebrochen ist, in Christus, die Erstlingsfrucht derer, die schliefen. Wenn das Leben, das in ihm war, derselbe Geist, wenn er nicht in dir ist, dann kannst du nicht auferstehen, egal wie sehr du auch versuchst, nett zu sein. Es gibt nichts, was dich erweckt. Wenn man Mais nimmt und ihn mit etwas anderem hybridisiert, dann wird er nichts mehr hervorbringen. Es ist vorbei. Genauso, wenn du nur zur Kirche gehörst und nicht wirklich vom Geist Gottes erfüllt bist. Ich weiß, dass es schwer ist, heutzutage hinzustehen, denn man wird alles Mögliche genannt, aber das macht nichts. Mit ihm haben sie es genauso gemacht. Und alle, die in Christus Jesus leben, werden Verfolgungen erleiden. Sie verfolgten die Propheten, die vor dir waren. Sie tun es auch heute noch. Sie verfolgten diejenigen, die an die Propheten glaubten, die vor ihnen waren. Und das werden sie auch mit euch tun. Wenn ihr euch nicht sicher seid, werde ich euch um eine weitere Sache bitten, während ihr euer Haupt geneigt und die Augen geschlossen haltet. Bitte versteht mich. Würdet ihr bitte euer Herz beugen? Beugt eure Herzen nur für eine Minute und sagt, Bruder Branham, niemand schaut außer Gott und mir. Ich habe wirklich ein wenig Zweifel, ob ich wieder auferstehen werde. Wirst du im Gebet an mich denken? Nun, wir könnten jetzt keinen Altarruf machen, deshalb hebt einfach eure Hand. Nicht mehr, hebt einfach die Hand und sagt, denk an mich, Bruder Branham. Gott segne dich und dich und dich auch, ja und dich, ja, überall. Dank sei Gott, ich danke dir. Himmlischer Vater, wenige, einfache Worte, und doch ist der große Heilige Geist nahe. Er, der das Geheimnis des Herzens kennt. Und sie haben alle ihre Hände erhoben, weil sie nicht sicher sind. Und doch glauben sie dir. Sie wollen es. Und sie haben es nicht. Sie wissen einfach nicht, wie dieser Weg aus dem Zweig hinab verläuft. Zuerst aus dem Ast heraus, in den Zweig, dann aus dem Zweig heraus, den Stamm hinunter und dann wieder hoch. Du bist der Führer, Herr, wie auf einem Jagdausflug. Wenn man nicht vorher anruft und mit dem Führer Vorkehrungen trifft, kann man sich verirren. Und wir rufen jetzt den Führer des Lebens an, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Du kennst den Weg, Herr. Ich schreibe dir diesen kurzen Brief in der Form eines Gebetes. Und sie schreiben dasselbe. Nimm sie in Empfang, o Herr. Sie wollen Reservierungen für die Entrückung, dieses große Paradoxon. Sie waren diese Woche in der Versammlung und sie haben deine Gegenwart gesehen und sie wissen, dass du es bist. Sie sind nicht so starrköpfig, um zu glauben, dass Menschen, die Botschaften bringen, sind keine Engel, das sind Menschen. Und wir wissen, dass du durch Menschen arbeitest. Ich bete jetzt, dass ihre Reservierungen heute Morgen gebucht werden. Du hast gesagt, wer mich vor den Menschen bekennen wird, den werde ich vor meinem Vater und den heiligen Engeln bekennen. Wenn dieser Tag kommt, dann wirst du sie über den Fluss führen, vom Ast hinunter in den Weinstock, in die Wurzel des Baumes, wenn du verziehst, und dann bringst du sie wieder empor in dem großen Paradoxon am Ende des Weges. Sie gehören dir, Herr, es ist zwischen dir und ihnen. Ich bete, Herr, wenn sie noch nicht mit der christlichen Taufe getauft worden sind, dass sie das auch tun werden, dann werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dem Leben, das sie leiten wird. Denn im Namen Jesu Christen bitten wir darum. Amen. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Wir sind weit über die Zeit. Ich fühle mich dafür verantwortlich. Wenn es einen Mehrpreis gibt, der für den Raum zu bezahlen ist, als der, welcher für den Morgen vereinbart war, dann werde ich ihn selbst bezahlen. Wir werden es wieder gut machen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat und meine Erlösung erkauft hat am Stamme auf Golgatha. Achtet auf die Entrückung, wie sie ablaufen wird. Wir treffen uns einander, bevor wir ihn treffen, denn er wusste, wenn wir dort ankommen, dass ich mich fragen würde, ob ihr da seid, und ihr werdet euch fragen, ob ich da bin. Aber die Bibel sagt, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen oder sie etwa behindern. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, in einem Moment verwandelt werden, in einem Augenblick und mit ihnen zusammen emporgehoben werden. Oh, was für eine Anbetung wird es zu jener Zeit nun mit ihnen zusammen emporgehoben werden. Nun, wir werden ein Teil davon, bevor diese Zeit kommt, die Empornahme in der Entrückung. Lasst uns einfach die Hände schütteln, nur für einen Augenblick. Dann werden wir offiziell entlassen, in wenigen Minuten. Lasst uns einfach einander die Hände geben, während wir singen, ich lieb ihn, und sagen, Gott segne dich, Bruder, Gott segne dich, Schwester, ich, Gott segne dich und Gott segne dich, Bruder. Während sie entlassen werden, werde ich dir folgen, ja, aber pass auf, dass du mir nicht in die Menge verloren gehst, verstehst du, weil, Gott segne dich, Bruder, er liebte mich zuerst und er kaufte meine Erlösung, Gott segne dich, Bruder. Lasst uns einfach die Hände heben und unsere Augen schließen und jetzt ganz lieblich, ich liebe ihn, ich liebe ihn.